have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns im zweiten Teil unseres großen Top 20 Spieler Rankings der Top 10 widmen. Den Besten der Besten. Wer hat es in die Top 10 geschafft? Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr letzte Woche zugehört habt. Wer steht da wo? Gibt es Diskussionsstoff zwischen uns beiden? Das sind alles Fragen, die noch offen sind und die jetzt geklärt werden in den nächsten, ich schätze mal, mindestens anderthalb Stunden, so wie ich uns kenne. Eine Frage, die nicht geklärt werden muss, ist, wer auf meiner persönlichen Eins steht, der NBA-Experten. Und das ist natürlich Julius Schubert, der mir auch heute wieder am Mikro ready to rumble gegenüber sitzt. Einen wunderschönen, guten Frühnachmittag.
Frühnachmittag würde ich auch sagen. Vielen, vielen Dank für die wie immer sehr liebevolle Einleitung und kann es natürlich nur zurückgeben. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben eine Menge zu besprechen, weil eine Menge passiert ist. Auch seit unserer letzten Folge müssen natürlich über Jrue Holiday und seinen Trade zu den Celtics reden. Und dann gibt es eine ganze Menge zu besprechen bei unserer Top 10. Die letzte Woche hat aufgehört mit ein paar Fragezeichen und mit ein paar Diskussionen, auf die ich mich die ganze Woche schon gefreut habe. Vor allem auf eine große Diskussion, wo ich mich auch vorbereitet habe. Ich bereite mich nicht oft vor auf unsere Podcast-Folgen, aber auf diese Diskussion freue ich mich und habe ich mich sehr genau vorbereitet und kann es kaum erwarten, da mit in die Diskussion reinzugehen. Aber die allererste Frage natürlich, wie geht's dir, mein Freund?
Es geht mir gut, geht mir ähnlich. Stichwort Jimmy Butler, da haben wir die letzte Folge mit einem kleinen Cliffhanger verlassen. Ich befürchte, die Diskussion wird weniger spektakulär, als du es dir vorstellst, weil ich, na, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich bin super gespannt. Es ist doch irgendwie cool zu sehen, dass der, vor allem der Osten, aber dadurch, dass Portland involviert war, ja auch so ein bisschen der Westen, verrückt spielt in den letzten Zügen vor Beginn des Training Camps. Die Media Days waren zum Teil schon, ich glaube noch nicht alle, aber bis ihr dann die Folge hört, sind wir dann mitten in der Saisonvorbereitung. Preseason ist nicht mehr allzu weit weg und natürlich auch der Saisonstart nicht mehr allzu weit weg. Und jetzt plötzlich geht's rund auf dem Trademarkt. Natürlich der Dominostein Lillard, der gefallen ist, und daraufhin haben sich anscheinend die Boston Celtics gedacht, hey, wir müssen aufrüsten, und haben das getan. Und vielleicht haben sich die Portland Trailblazers gedacht, hey, Miami hat uns so an der Nase rumgeführt in den letzten Monaten, dass wir nicht nur einen, sondern jetzt gleich zwei Eastern Conference Konkurrenten von ihnen massiv stärken. Ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Du sagst richtig, Jrue Holiday, natürlich der Trade. Wir müssen drüber sprechen, wir wollen drüber sprechen. Das ersetzt auch heute wieder die Headlines, weil das jetzt das große Thema ist. Ich habe mehr Fragezeichen auch für die Contender-Seite, sprich Boston, als im Vergleich zu dem tatsächlichen Lillard-Trade zu den Bucks, über den wir schon gesprochen haben. Aber vielleicht erstmal kurz die Hard Facts und dann würde ich einsteigen, indem ich dir den Vortritt überlasse. Die Boston Celtics bekommen Jrue Holiday aus Portland und dafür wandern Malcolm Brogdon, Robert Williams III, ein ungeschützter 2029er First-Round-Pick der Celtics und ein 2024er First-Round-Pick der Warriors. Der ist Top 4 geschützt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Sollte er also sollten die Warriors je in der Lottery landen 2024, dann, oder in den Top 4 dann letztendlich, dann wird das zu einem ungeschützten 2025er Pick. Also definitiv zwei First-Round-Picks, die sich Portland hier noch sichern konnte. Ja, Jrue Holiday in Boston. Was macht das mit dir?
Das macht die Eastern Conference in der kommenden Saison richtig, richtig spannend, weil nach dem Damian Lillard Trade waren die Bucks in ihrem eigenen Tier in meinen Augen in der Eastern Conference und weit über jedem anderen Ostteam, seien es die Celtics, seien es die Sixers natürlich und auch Miami nach deren katastrophaler Offseason. Und dieser Trade, den die Celtics sich, und ich hatte es in dem Video auch gesagt, gab, Boston sollte versuchen, Jrue Holiday zu bekommen. Dieser Trade bringt die Celtics in meinen Augen mit in diese Kategorie rein. Ich kann sie nicht über Milwaukee stellen und ich werde sie nicht über Milwaukee stellen, aber sie sind auf diesem ähnlichen Level durch diesen Trade. Es ist kein perfekter Move, es ist kein Deal, wo man jetzt sagt, es gibt keine Fragezeichen, es gibt nichts, was mir vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber es ist ein Move, den die Celtics, glaube ich, machen mussten und der im Großen und Ganzen ein sehr, sehr guter Deal ist für die Celtics und für Portland natürlich sowieso.
Ja, würde ich größtenteils mitgehen. Also ich glaube auch, dass das für die Celtics vielleicht kein No-Brainer, aber schon nah dran, weil du einfach mit Holiday einen Spieler bekommst, der natürlich ein viel, viel höheres Level hat, als das Brockton hat. Zumal ja Brockton, der eigentlich weggetradet werden sollte zu den Clippers, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so hundertprozentig hinter den Celtics steht. Da geht man ja vielleicht so ein paar Querelen aus dem Weg. Eine potenzielle Starting Five, ob das jetzt so sich ergeben wird, dass Derrick White trotzdem startet und du dann mit White, Holiday, Brown, Tatum und auf der 5 dann hoffentlich Kristaps Porzingis. Oder ob du doch mit Horford startest und dann nur und White dann von der Bank bringst. Gefällt mir beides super gut, gerade defensiv. Du kannst in dieser ersteren Lineup definitiv, du kannst 1 bis 4 komplett durchswitchen. Das wird in Sachen Perimeter-Defense wird das richtig, richtig erste Sahne werden, was Boston da aufs Parkett bringen kann. Du hast mit Porzingis, wenn er denn fit ist, und das ist, da komme ich gleich noch dazu, hast du einen mehr als soliden Rim Protector, der rein statistisch letzte Saison wirklich überragend war in Washington. Sicherlich kann auch der seine Probleme bekommen mit den Schwergewichten, auf die du wahrscheinlich treffen wirst im Osten. Das ist auch so ein Punkt. Aber im Großen und Ganzen, gerade defensiv und auch offensiv, weil wir haben Jrue Holiday viel kritisiert für seine offensiven Lücken, die er dann ja doch hat in seinem Spiel. Und die in Milwaukee, weil es eben gerade als Chris Middleton nicht auf dem Level war, das er brauchte, wirklich schwer ins Gewicht gefallen sind, dass er es nicht geschafft hat, eine effiziente Half-Court-Offense anzuführen, in der Crunch-Time abliefern zu können. Das alles wird an der Seite von Jason Tatum und Jaylen Brown wesentlich weniger wichtig, sodass Holiday, der ein sehr guter Spot-Up-Schütze ist, der ein sehr cleverer Cutter ist, der aber trotzdem ein guter Playmaker ist, aus dem Pick-and-Roll heraus zum Beispiel. Ich glaube, offensiv passt das viel besser zu seinem Skillset, was wir jetzt von ihm sehen werden. Und defensiv, ja, fängt er das, was man mit Marcus Smart verloren hat, auf und gibt noch mehr. Aus der Hinsicht ist das schon richtig, richtig gut. Auch, dass man Brockton abgegeben hat, wie gesagt, die Stimmung war da wahrscheinlich sowieso nicht so super und spielerisch in der Konstellation brauchst du ihn spätestens jetzt sowieso nicht mehr. Rob Williams macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Auch da ist das Argument, wenn man sich anschaut, wie viele bzw. wie wenige Spiele er gemacht hat in den letzten Jahren, dass er halt einfach, dass man sich nicht auf ihn verlassen konnte, rein gesundheitlich. Aber im Prinzip hast du jetzt halt auf den großen Positionen mit Porzingis jemanden, der nicht minder verletzungsanfällig ist und der Stand jetzt schon wieder verletzt ist. Mit Al Horford jemanden, der im späten Spätherbst seiner Karriere ist und wo ja eigentlich der Plan war, ihn zu entlasten, was seine Rolle angeht. Und schmeiß mal von mir aus noch Luke Kornet dahinter rein, den du aber in den Playoffs eigentlich nicht so gern auf dem Feld sehen möchtest. Das ist schon dünn. Und auch, wie gesagt, Horford alt, Porzingis verletzungsanfällig. Lass mal einen der beiden ausfallen in der Serie gegen Embiid oder gegen Giannis. Da mache ich mir schon Sorgen, ob man sich jetzt nicht mit dem Abgang von Rob Williams ein bisschen zu sehr ins eigene Fleisch geschnitten hat. Was man dazu sagen muss, die Celtics können Stand jetzt noch 2 First-Rounder traden. Das heißt, sie könnten noch nachlegen. Es ist jetzt nicht so, dass sie fertig sind, dass sie all ihr Pulver verschossen haben. Vielleicht kommt da noch was. Ich würde sogar fast schon von ausgehen. Aber das sind so, wenn wir jetzt erstmal bei der Boston-Seite sprechen, das sind so meine positiven Gedanken, aber auch dieses große Fragezeichen in der Frontcourt-Tiefe, das ich noch habe.
Ja, das ist, glaube ich, das Schöne an diesem Trade. Das ist halt nicht dieses, ja, das ist der perfekte Trade, wir lieben alles daran aus Sicht von Boston, sondern dass es halt positive Punkte gibt, aber auch Kritikpunkte, eine Menge Chancen, eine Menge Risiken und sich dann jetzt im Verlauf der kommenden Saison und im Verlauf der nächsten Jahre zeigen wird, welche Seite da überwiegt. Du hast die positiven Punkte angesprochen, das hat das Potenzial, die beste Defense der NBA zu werden, seien es mit Porzingis und Horford im Frontcourt, seien es vielleicht auch, wenn man kleiner geht, mit Horford auf der 5, da kann man sogar 1 bis 5 switchen. Das ist das beste Perimeter-Defense-Trio der NBA. Holiday kann den besten Flügelspieler des Gegners verteidigen, am Ball Brown den zweitbesten und Tatum den drittbesten. Und es ist halt eine absurde Flexibilität, eine Athletik, die Mischung aus On- und Off-Ball-Defense. Man hat durch den Trade von Marcus Smart eine Menge verloren, defensiv. Und das hat man sich mit Holiday reingeholt, sicherlich Smart Defensive Player of the Year geworden vor 2 Jahren. Trotzdem kann man den Case machen, dass Holiday der bessere Verteidiger ist. Der ist mit Sicherheit der bessere Verteidiger am Ball. Ich würde Smart den Vorteil noch geben im Teamverbund abseits des Balles. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man Argumente für beide finden als Perimeter-Verteidiger. Ich würde wahrscheinlich leicht in Richtung Holiday mich bewegen, aber defensiv hat das ein enormes Potenzial, diese Switching-Defense, die einen beim Finals-Run vor 2 Jahren so erfolgreich gemacht hat, dieses Erzwingen von vielen 1 gegen 1 zu 1, dass man keine defensiven Schwächen auf dem Parkett hat und dass man halt die Möglichkeit hat, auch Matchup-bedingt Porzingis runterzustellen, mit Horford auf der 5 zu spielen. Alle Möglichkeiten hier da, alle Chancen da, eine wirklich elitäre Verteidigung zu haben. Und offensiv ist ja schon immer so ein bisschen das Problem der Celtics gewesen, dass zwar Tatum und Brown sehr gute On-Ball-Creator sind für sich selber, Tatum elitär, Brown mit Abstrichen, aber große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Aber das sind beides keine klassischen Point Guards. Das sind beides keine Spieler, die am laufenden Band die Fäden ziehen, das Tempo kontrollieren, effektive Looks in einem Angriff nach dem anderen für sich und die Mitspieler kreieren. Das machen diese beiden nicht so. Und dass man jetzt einen Point Guard reingeholt hat, der das kann, birgt, glaube ich, eine Menge Potenzial. Und Smart war halt nicht dieser Pass-First-Connector-Guy in der Offensive und auch als Shooter sehr streaky. Brockton auch besser gewesen in meinen Augen abseits des Balles. Und dass man jetzt jemanden hat, der Spielzüge einleiten kann, der die beiden in Szene setzen kann, der wirklich der Point Guard sein kann, offensiv so ein bisschen connected, so wie er das gemacht hat mit Giannis und Middleton. Holiday hat auch diese Erfahrung, in einem Trio zu spielen, wo jeder von den dreien auch am besten ist, wenn er den Ball in seinen eigenen Händen hat. Von daher glaube ich, dass Boston hier klar besser geworden ist. Es gibt natürlich auch Risiken. So, es gibt nur einen Ball. Keiner von den dreien ist elitär abseits des Balles. Wir reden hier nicht über einen Kevin Durant, Devin Booker, Trio oder wie das damals in Brooklyn mit Harden, Irving und Durant der Fall war. Die sind schon alle drei noch am besten, wenn sie den Ball in ihren Händen haben. Da wird es natürlich Fragezeichen geben. Und klar reden wir von diesem Trio, wir dürfen aber Kristaps Porzingis nicht vergessen. Das heißt, wir haben hier einen Ball für 4 Spieler, die es gewöhnt sind, den Ball in ihren Händen zu haben. Da ist die Frage, wie schnell grooven sie sich ein, wie werden da die offensiven Rollen verteilt, wie gut ist das? Und dann ist natürlich Tiefe schon ein wichtiger Faktor, du hast es angesprochen, man hat noch Draftpicks zur Verfügung, man hat auch noch Roster-Spots offen. Boston hat womöglich den besten 6-Mann-Kern der gesamten NBA. Das Problem ist, dass danach halt wirklich nicht mehr viel kommt. Und dein 6-Mann-Kern ist halt auch verletzungsanfällig. Gerade mit Porzingis, gerade Horford, das sind Spieler, die, du hast es angesprochen, Horford aufgrund des Alters, Porzingis aufgrund seiner generellen Verletzungsanfälligkeit. Du weißt nicht, wie viel du von ihnen bekommst Richtung Ende der Saison, Richtung Playoffs. Und wenn du dann aber nicht tief genug bist und das auffangen kannst, plus du aber auch in der Spitze nicht so gut aufgestellt bist, wie es ein Team wie Denver, wie es die Lakers, Phoenix bist, weil du zwar einen Top-10-Spieler hast, aber halt nach diesem Top-10-Spieler hast du dann erst 2 Spieler in dieser 20-30er-Range mit Brown und Holiday. Und das alles dann ohne Tiefe hat sicherlich auch ein paar Risiken. Ich kann es, wie gesagt, nicht über Milwaukee stellen, aber eine potenzielle 7-Spiele-Playoff-Serie, gerade auch wenn wir über die Matchups reden, wenn wir uns vorstellen, dass Holiday Lillard verteidigt, dann hast du Jungs wie Horford mit Porzingis als Helpside-Big-Man, als Room-Protector, kannst vielleicht teilweise auch Tatum ranstellen an Giannis, Brown, an Middleton. Das könnte eine richtig, richtig wilde Playoff-Serie werden zwischen den, in meinen Augen, mit großem Abstand beiden besten Teams in der Eastern Conference.
Ich war gerade kurz ein bisschen stutzig, als du sagtest, dass dahinter nichts mehr kommt, hinter den 6. Ist das etwas Sam Hauser-Slander hier in diesem Podcast? Also das lasse ich nicht durchgehen.
Das wirst du durchgehen lassen müssen.
Lass uns noch ganz kurz, also kurzer Hinweis in Richtung Boston, bereits Sneak Peek für nächste Woche. Wir werden, so wie wir diesen kleinen, aber feinen Podcast gestartet haben, einst vor langer Zeit, letztes Jahr, wollen wir auch dieses Jahr wieder ein Contender-Ranking machen. Und das werden wir nächste Woche machen und da werden wir natürlich auch nochmal über die, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir werden beide die Celtics in unseren Top 5 Contendern haben. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Vielleicht ist bis dahin sogar nochmal was passiert, sie haben nochmal jemanden gesigned oder sogar noch einen kleinen Trade gemacht. Würde ich jetzt nicht unbedingt mit rechnen, aber kann ja gut sein. War schon Preseason bis dahin? Nee, wann geht die Preseason los?
In wenigen Tagen, in 4-5 Tagen, glaube ich.
Na siehst du, vielleicht haben wir dann sogar die Möglichkeit gehabt, ein Celtics-Spiel zu sehen und ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Holiday da reinpasst, auch wenn natürlich Preseason, naja. Lass uns noch ganz kurz über die Portland-Seite sprechen. Da habe ich nämlich, also unterm Strich, du bekommst 2 Firsts für Holiday plus mit Rob Williams einen, ja jetzt nicht mehr unbedingt jungen Spieler, der ist auch schon fast 26 und ich würde behaupten, rein spielerisch wahrscheinlich in Richtung Endprodukt. Und mit Brockton jemanden, den du spielerisch auch nicht so unbedingt gebrauchen kannst, aber der auch einen gewissen Trade-Wert sicherlich hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass mindestens einer der beiden relativ bald schon wieder woanders ist. Angenommen mal, sie behalten beide, habe ich da schon Fragezeichen. Aber du bekommst 2 absolut okaye Verträge, die einen gewissen Wert haben für Contender, plus noch 2 Firsts für Holiday. Also da. Und das dann noch in dem Kontext des Lillard-Trades, generell diese Offseason betrachtet, ich glaube, einen viel besseren Job hätten Joe Cronin und Koda wahrscheinlich nicht machen können.
Also was ich gehört habe, ist, dass man plant, Robert Williams im Kader zu behalten und an die Seite von DeAndre Ayton zu stellen.
Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung gleich. Da habe ich auf Twitter mit dem lieben Kollegen Sven Scherer schon ein bisschen diskutiert. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so auf den ersten Blick, dass man anscheinend plant, mit den beiden in die Zukunft, oder in die, zumindest mal in die kurzfristige.
Da ist halt die Frage, ob sie mit beiden auf dem Parkett oder ob der eine halt startet und der andere von der Bank kommt, weil dann könnte ich es mir schon vorstellen, aber den Fit von beiden zusammen auf dem Parkett sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, gerade auch wenn es um Spacing und es gibt halt auch nur einen Dunker-Spot. Aber nochmal ganz kurz vielleicht zu Malcolm Brogdon,
Sorry, das habe ich gerade kurz gekriegt. Normal, wir sprechen so oft drüber, es gibt nur einen Ball. Ja, es gibt auch nur einen Dunker-Spot.
Wenn die Leute eine Sache aus dieser Folge mit rausnehmen können, wir sagen immer, wir wollen den Leuten Basketball auf einer tieferen Ebene näher bringen. Und das, ich glaube, viel tiefer wird es nicht. Viel tiefer.
Naja, rein theoretisch gibt es hier ja schon zwei.
Ja, aber du kannst, es ist halt nicht. Rein theoretisch gibt es schon zwei, aber dass man in jedem Dunker-Spot gleichzeitig einen Spieler stehen hat, schwierig. Jedenfalls Malcolm Brogdon auf der anderen Seite, was ich da gehört habe, ist, dass die Blazers schon gucken, dass sie ihn loswerden, klingt blöd, aber dass man ihn weiter shift in Richtung irgendeines Contenders. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Reihe von Contendern gibt, die da Interesse haben, die einen frisch gebackenen Sixth Man of the Year, einen elitären Shooter, guten Verteidiger, ein Spieler, der den besten Master seiner Karriere letztes Jahr gespielt hat, dass auf jeden Fall Interesse schon da ist. Ich weiß nicht, vielleicht dann doch ein Team wie die Clippers oder generell Teams, die vielleicht auf der Point Guard Position dünn aufgestellt sind und da so ein Veteran sich noch reinholen wollen und dass man da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen First Rounder bekommt für die Dienste von Malcolm Brogdon, aber dass man da zumindest noch ein bisschen mehr rausschlagen kann und dann ist es, wie du es schon angesprochen hast, eine ganze Menge und viel besser hätte man das nicht machen können in meinen Augen und kann man eigentlich schon das wiederholen, was wir schon gesagt hatten in unserer ersten Folge nach der Sommerpause, nach dem Damian Lillard Trade, dass die Blazers hier alles richtig gemacht haben, einen genialen Job gemacht haben und dass man sie ja einfach dafür loben sollte und den Hut ziehen muss vor dem, was da geleistet wurde.
Wie wäre es mit den Sixers als Brogdon-Team und dann im Gegenzug Harden nach Portland als Mentor als an der Mentor. Seite von Scoot Henderson? Scoot braucht ja irgendjemanden, der ihm unter seine Fittiche nimmt, der ihm zeigt, wie man gewinnt, wie man ein professionelles Mindset hat.
Ja.
In Portland gibt es bestimmt auch nicht so
viele. Portland ist weit weg von Miami.
Ja, wie gesagt, ich stelle mir den Fit von Ayton und Williams zusammen auf dem Parkett auch echt schwierig vor, weil da hat zum Beispiel Sven schon den einen oder anderen ganz guten Punkt. Also erstens, du bist in der Lage, du kannst experimentieren. So, es ist dir im Prinzip egal, wie viele Spiele du gewinnst, du willst sogar schlecht sein. Das hilft bei solchen waghalsigen Dingen. Rob Williams ist ein guter Roller und kein schlechter Short-Roll-Playmaker. Ayton hingegen hat zumindest den Midrange-Wurf, also gibt dir so ein bisschen Pick-and-Pop, aber weiß ich nicht. Der defensive Fit hingegen, den fände ich sehr interessant. Ayton als primärer Rim-Protector und Williams dann als Roamer. Dennoch, ich bin der Meinung, möglichst wenig zusammen. Und dann wiederum, wenn du sie halt komplett staggern versuchst, 50-50 wären 24 Minuten, das ist für beide viel zu wenig. Wenn du dem einen 30 gibst, sind das für den anderen dann schon nur noch 18. Und also rein von der Upside her, Ayton ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube halt, wie gesagt, bei Rob Williams, bevor wir überhaupt seine Verletzungshistorie mit reinnehmen, ich glaube halt nicht, dass der noch großartige Sprünge machen wird. Dann halte ich es für sinnvoller, gerade vor dem Hintergrund, dass du mit Scoot Henderson jemanden hast, den du die Schlüssel der Franchise in die Hand geben willst. Und wenn der es schafft, von Tag 1 an eine gute Pick-and-Roll-Chemie mit Ayton aufzubauen, weiß ich nicht, warum man da, also dann gib doch den beiden so viele Minuten wie möglich zusammen und schau, wie sich das entwickelt. Also ich bin Stand jetzt kein Fan davon, Williams zu behalten, weil ich nicht so recht sehe, wo da die Upside sein soll für Portland. Im Gegensatz zu, er hat jetzt schon einen gewissen Wert, schick ihn doch einfach jetzt weiter. Vielleicht kriegst du noch einen First, vielleicht kriegst du irgendein junges Talent. Dann ist dir, glaube ich, mehr geholfen. Und bei Brogdon sowieso. Also du hast Scoot, Simons, Sharp. Also die Backcourt-Minuten sind sowieso schon voll. Das ist ja das Gleiche, was wir mit Holiday gemeint haben. es macht einfach keinen Sinn, da jetzt einen Brockton für 25 Minuten reinzuschmeißen. Mhm. Also mal gucken, was da Portland noch macht. Entweder sogar noch vor Saisonstart, bis spätestens zur Deadline würde ich fest damit rechnen, dass vielleicht sogar beide weg sind, mindestens einer. Und sonst kann ich mich nur anschließen. Also da muss man den Hut ziehen vor Joe Cronin. Ich bin sehr gespannt auf das Scoot, Ayton. Wie sieht denn dann die Lineup aus? Scoot und Simons wahrscheinlich.
Mal gucken, was sie mit Grant noch machen.
Ja, vermutlich Sharp und Grant dann auf der 4 und Ayton auf der 5. Würde ich jetzt mal tippen, dass das die Starting-Lineup in der Opening Night ist. Grant auch so ein Kandidat, den du noch traden könntest, der sicherlich Interesse wecken würde bei Contendern. Ja, also das, da kann sich noch einiges drehen. Und dann natürlich die Hoffnung, hoher Pick nächste Saison. Ich habe das Gefühl, dass sich die Wahrnehmung der Draft-Class von letztem Jahr gerade so ein bisschen dreht. Also es galt ja lange als sehr schlechte, also sehr schwache Class im Vergleich zu den letzten Jahren. Jetzt scheinen aber doch so Richtung Top 5 einige interessante Jungs dabei zu sein. 3 davon bei G-League Ignite, was ich sehr cool finde. Also ja, schauen wir mal. Aber natürlich, es ist jetzt das Motto vor allem Scoot, Scoot, Scoot. Wenn du eine Monster-Comeback-Revenge-Saison von Ayton bekommst, umso besser. Und alles andere wird sich, glaube ich, zeigen bei den Trailblazers. Lass uns noch kurz Werbung machen, aber nicht für einen Sponsor in der heutigen Folge, sondern mehr oder weniger in eigener Sache. Beziehungsweise in halbeigener Sache. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Heat gesprochen und fragen uns immer noch, was da noch passieren wird, weil es war ja tatsächlich ein Thema, holen sich die Heat jetzt Jrue Holiday mehr oder weniger als Trostpreis? Das ist jetzt auch nicht passiert. Mal gucken, wen man da in Miami zu Gesicht bekommt. Wen man auf jeden Fall in Miami zu Gesicht bekommt, ist Julius Schubert. In nicht allzu weiner Ferne. Erzähl doch mal, was hat es damit auf sich?
Genau, also wir hatten ja in unserer einen Sonderfolge, die wir hier gemacht haben, während unserer Sommerpause über eine Community-Reise nach Los Angeles geredet. Da hatten wir den geschätzten Kollegen Tommy von Tommy Hawk TV mit am Start und Tommy und ich haben da so ein bisschen erzählt über unsere Community-Reise nach Los Angeles im Januar. Die ist, auch nochmal danke an diejenigen, die sich da angemeldet haben, innerhalb von 9 Tagen voll geworden, hat unsere Erwartungen komplett übertroffen und wir werden im Januar nach Los Angeles fliegen. Weil das Interesse so groß war, haben wir uns gedacht, lass uns eine zweite Reise machen nach New York City Anfang Februar. Diese Reise ging noch schneller voll, da haben wir nur 5 Tage gebraucht, um diese Reise voll zu machen. Auch an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die sich da angemeldet haben. Und gleiche Geschichte hier, weil das Interesse so groß war, haben wir uns gedacht, okay, komm, einen hauen wir noch raus und bieten eine dritte Reise an. Da waren einige Städte in der engeren Auswahl, Boston, Chicago, Toronto, haben uns dann aber im Endeffekt für Miami entschieden vom 21. bis 27.3. Der große Unterschied zu den ersten beiden Reisen ist, dass Tommy hier nicht mit am Start sein wird. Der wird nur die ersten beiden Reisen mitmachen, wo wir dann zu 20. fliegen. Und in Miami bin nur ich dabei, nehme auch nur 11 Leute mit. Das heißt, wir fliegen zu 12 nach Miami Ende März, sind auch pünktlich zu Ostern dann wieder zu Hause, werden uns dort vor Ort 3 NBA-Spiele angucken, und zwar einmal gegen Golden State, also die Heat gegen Golden State, Heat gegen New Orleans und Heat gegen Cleveland. Und ansonsten, was gibt es vielleicht noch Interessantes zu sagen? Unser Hotel ist 2 Minuten vom Strand entfernt. Das war uns sehr wichtig, weil das Wetter im März in Miami richtig, richtig gut ist. Wir fliegen von Düsseldorf und landen dort dann auch wieder. Es wird täglich geführte Touren geben, werden uns die wichtigsten Touristenspots angucken, werden Tagesausflüge machen, werden uns alles angucken, was man sich in Miami angucken sollte in diesen 7 Tagen und einfach eine sehr, sehr geile Zeit haben. Also wenn ihr da Bock drauf habt und euch vielleicht sagt, okay, ich würde gerne mal nach Amerika fliegen, bei den ersten beiden Reisen vielleicht keinen Platz bekommen und möchte jetzt gerne am Start sein, will einfach die Füße hochlegen und ja, dass wir uns um die Organisation, um die Planung und alles kümmern, möchte vielleicht nicht nach Amerika alleine fliegen, sondern mit 11 anderen Basketball- und NBA-begeisterten Leuten das Ganze als Gruppe erleben und da einfach eine coole Zeit haben in einer entspannten Runde, der kann sich da gerne noch anmelden. Wir haben euch alles in die Podcast-Beschreibung gepackt, alle Infos nochmal, den Link zur Webseite von Tommy, der ja trotzdem bei der Organisation und Planung und bei allem mit am Start sein wird, halt nur vor Ort nicht mit dabei sein. Es gibt bis zum 10.10. einen Frühbuchrabatt, da kann man nochmal 100 Euro sparen. Wir würden uns freuen, ich würde mich sehr freuen, wenn sich jetzt hier noch ein paar Leute finden. Eintritte der Reise sind bereits ausgebucht, wenn wir das hier gerade aufnehmen am Montag. Gucken, wie es dann Richtung Ende der Woche aussieht, aber da werden auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei sein. Und wer Bock hat, der kann sich gerne anmelden. Wer irgendwelche Fragen hat, Tommy und ich, wir sind jederzeit zu erreichen, egal auf welchen Plattformen. Wer da irgendwas wissen möchte, wir sind da auf jeden Fall immer ansprechbar.
Ja, viel habe ich da gar nicht hinzuzufügen. Ich werde leider nicht dabei sein, aber ich kann sagen, Miami steht auch auf meiner unmittelbaren Bucketlist, was Städte in den USA angeht. Ich bin ja noch US-Rookie, ich war bislang nur in LA. New York ist auf jeden Fall das nächste große Ziel, aber dann kommt wahrscheinlich schon sehr schnell Miami, weil es halt einfach nicht nur wegen den Heat, nicht nur wegen dem NBA-Kosmos, sondern halt auch einfach an sich South Beach, geile Stadt. Früher oder später werde ich mir das auch mal angucken. Ihr habt die Chance, das früher zu tun. Deswegen, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Schaut da gerne vorbei und wenn das was für euch ist, dann schlagt zu. Und damit würde ich sagen, geht's ans Eingemachte. Ich würde mal noch mal ganz kurz meine Plätze 20 bis 11 raushauen. Dann kannst du das Gleiche tun, noch mal als Erinnerung. Solltet ihr natürlich letzte Woche nicht gehört haben, wie wir über diese Spieler und noch ein paar andere gesprochen haben, weil wir da auch noch unsere Honorable Mentions, beziehungsweise die Plätze 30 bis 21 in meinem Fall, die da rausgehauen haben, tut das natürlich noch. Hört da noch rein. Aber meine Plätze 20 bis 11 in dieser Reihenfolge waren Trae Young, Bam Adebayo, Paul George, Ja Morant, Zion Williamson, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, LeBron James und auf Platz 11 Jimmy Butler, über den wir jetzt nachher noch sprechen werden, weil den hast du nicht auf Platz 11, den hast du wesentlich weiter oben. Was waren deine Plätze 20 bis 11 letzte Woche?
Ebenfalls in dieser Reihenfolge mit 20 startend Trae Young, dann De'Aaron Fox, Paul George, Tyrese Halliburton, Donovan Mitchell, Ja Morant, LeBron auf 14, Shai Gilgeous-Alexander, Damian Lillard auf 12 und dann den geschätzten Kawhi Leonard auf Platz 11.
Die Diskrepanz also, zum einen du hattest De'Aaron Fox und Tyrese Halliburton in den Top 20 mit drin, die hatte ich nicht mit drin, dafür waren es bei mir Bam und Zion, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und die einzige Diskrepanz, die wir jetzt in den Top 10 haben, beziehungsweise haben werden, ist eben, Stichwort Jimmy Butler, Damian Lillard. Ich habe Dame auf 9, Jimmy dafür auf 11 und du hast Jimmy in deinen Top 10 mit drin. Auf welchem genauen Platz werden wir gleich erfahren. Ansonsten haben wir 9 von 10 selben Namen. Und ich würde sagen, wir fangen kurz mit Anthony Davis an. Den haben wir, das haben wir auch letzte Woche schon festgestellt, den haben wir nämlich beide auf Platz 10.
Genau.
Und das dürfte, also in meinem Fall ist es das, ich vermute in deinem auch, das ist höher als letztes Jahr, oder? Hattest du AD letztes Jahr schon in den Top 10?
Nee, ich hatte ihn letztes Jahr nicht in meiner Top 10 mit drin. Das wäre nach den beiden Jahren, die er hatte, ja auch nicht gerechtfertigt sein. Ich hatte ihn in meiner Top 10 drin, nachdem die Lakers den Titel gewonnen hatten damals, 2020. Danach musste er dann aber halt raus und hat sich nach der letzten Saison wieder in meine Top 10 und auch in deine Top 10, ja wie es aussieht, reingespielt.
Was waren die Gründe dafür? Also was hat er letztes Jahr gezeigt, dass du ihm jetzt oder dass wir beide ihm jetzt wieder das Vertrauen als Top 10-Spieler für die kommende Saison? Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz die Kriterien, sollten Leute jetzt hier gerade dabei sein, die letzte Woche nicht dabei waren. Es geht darum, wir haben ein Ranking aufgestellt, welche Spieler wollen wir in unserem Team haben, wenn es darum geht, ab jetzt in der kommenden Saison eine Regular Season plus einen Playoff Run möglichst erfolgreich zu sein und möglichst natürlich den Titel zu holen. Das sind die Kriterien, dementsprechend solche Geschichten wie Verletzungsanfälligkeit, natürlich eine gewisse Bedeutung, die müssen mit eingepriesen werden, aber auch trauen wir einem Spieler zum Beispiel einen kleinen Sprung zu? Denken wir, dass er regressieren wird? All diese Überlegungen haben reingespielt. Und wir beide sind der Meinung, Anthony Davis wird in der kommenden Saison einer der 10 besten Spieler der NBA sein. Was hat dich dazu bewegt, zu dieser Meinung zu kommen?
Simpel formuliert war Anthony Davis der beste und wichtigste Spieler bei einem Western Conference Finals Team in der abgelaufenen Saison. Und das ist eine Menge wert. Er ist der, und ich kann das nicht genug betonen, mit Abstand beste und dominanteste Verteidiger der NBA. Da gibt es in meinen Augen keine Fragezeichen. Wer das anders sieht, hat in den letzten Playoffs nicht aufmerksam genug zugeschaut. Anthony Davis ist nicht nur der beste Verteidiger der NBA, er ist der mit großem Abstand beste Verteidiger der NBA. Möchtest du ganz kurz einhaken oder darf ich einfach fortführen?
Du, let him cook, sage ich ja immer. Also mach ruhig. Ich unterschreibe dann am Ende einfach und ich glaube, dann können wir auch relativ schnell weiter.
Wunderbar. Anthony Davis, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben, ist nicht soft. Anthony Davis und auch hier, wer das behauptet, der schaut nicht genug zu, wie Anthony Davis spielt. Anthony Davis gibt alles. Und klar, es gibt Phasen, da ist er offensiv nicht wirklich da und findet nicht wirklich statt. Aber Anthony Davis liegt zwar oft auf dem Boden, aber er spielt wahnsinnig körperlich. Er hustelt am defensiven Ende. er reboundet, er packt alles rein, was er hat. Und der Grund, warum er teilweise passiv wirkt und für Jumpshots settelt, ist halt, weil seine Spielweise so unglaublich kräftezehrend ist und weil er alles, was er hat, gibt am defensiven Ende, damit sein Team eine elitäre Defense hat. Er hat Guard-Skills in der Offensive, ist ein fantastischer Ballhändler, einer der besten Finisher der NBA, einer der besten Post-Up-Spieler der NBA, vielleicht der beste, großartigste Lob-Finisher in der Geschichte dieses Sports. Seine Präsenz alleine ändert alles und man hat es in der letzten Saison immer wieder auch gemerkt, die Lakers konnten Minuten nicht überleben, in denen Anthony Davis nicht auf dem Parkett spielt. Er gibt den Lakers den unfassbaren Luxus, in Anführungszeichen klein zu spielen und all die Vorteile von Small Ball mitzunehmen. Switching, offensiv mit Spacing, schnell spielen. Also all das, was Teams wollen, wenn sie klein spielen. Gleichzeitig sind sie aber trotzdem groß, weil Anthony Davis groß ist. Das ist Small Ball mit einem großen Center, dass er auch in der letzten Saison eingesehen hat, dass er auf der Center-Position am besten ist, dass er dieser Vollzeit-Center war, ist ein großer, großer Schritt gewesen. Die Frage ist, wie sehr wird das rückgängig gemacht? Wie viel Christian Wood sehen wir in der kommenden Saison bei den Lakers? Und wie viel Anthony Davis auf der 4 wieder? Aber AD ist auf dem Höhepunkt seiner Prime, ist auch gesund geblieben, zum großen Teil in der abgelaufenen Saison, auch in den Playoffs immer da gewesen. Er ist in dieser Top 10 aufgrund all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe. Höher kann man ihn nicht wirklich stellen, weil er nicht diese klassische erste Option ist und dieser primäre Ballhändler und Playmaker einer Offensive und vor allem einer guten Offensive. Deswegen geht es hier für ihn leider nicht höher, aber er ist die beste zweite offensive Option im Basketball und Anthony Davis als dein besten Spieler bringt dich zumindest, wenn wir dem glauben dürfen, was wir in der abgelaufenen Saison gesehen haben, in den Contender-Kreis und bis in die Western Conference Finals.
So ist es, gut zusammengefasst. Auch statistisch lässt sich das durchaus belegen. Letzte Saison in den Playoffs in 16 Spielen, also auch nicht super small sample size. 22,6 Punkte, 14 Rebounds, 3,1 Blocks in 38 Minuten. Das war wahnsinnig dominant. Phasenweise offensiv, da würde man sich manchmal natürlich mehr wünschen. Du sagst es, er ist keine klassische erste Option. Aber defensiv war das über jegliche Zweifel erhaben. Die eine Sorge, die man bei ihm halt noch haben muss, ist natürlich die Verfügbarkeit. Also er hat jetzt in den letzten Jahren 56, 40 und 36 Regular-Season-Spiele absolviert. Er war fit jetzt, er hat den Playoff-Run komplett mitmachen können. Das spricht für ihn, geht in eine gute Richtung. Wenn ich mir sicher wäre, dass ich Anthony Davis tatsächlich für 65, 70 Spiele bekomme und dann für einen Playoff-Run, fände ich 10 einen Tick zu niedrig. Also dann hätte ich definitiv zumindest über 9, 8, vielleicht 7 nachgedacht. Für mehr bin ich bei dir, reicht es einfach nicht von seinem spielerischen Profil her. Aber das ist natürlich dann auch nochmal so einen minimalen Einschnitt, den man in seinen Case machen muss. Aber an sich, ich habe auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Also ich hatte AD relativ fix auf 10 stehen und habe dann nicht mehr großartig hin und her geschoben. Also du hättest dann ja, also ich habe wie gesagt Damian Lillard auf 9. Das wäre dann dementsprechend ja für dich ein Case, den man nicht unbedingt machen könnte, dadurch, dass du Dame auf 11 hast. Aber ansonsten, die Jungs, die da davor kommen, bei uns beiden jetzt, bis auf, wie gesagt, Jimmy, aber das habe ich letzte Woche schon gesagt, Lillard, Davis, Jimmy, die drei wären sehr austauschbar in meinem Ranking. Ist das, glaube ich, die Range, in der man ihn haben sollte, haben muss. Ja. Ich guck mal kurz, das habe ich letzte Woche schon ab und zu mal hier angebracht, das Consensus jeden Tag NBA-Ranking, an dem ich mitgewirkt habe, wo denn die geballte NBA-Kompetenz Deutschlands ihn sieht, Anthony Davis auf 11 und Kawhi Leonard auf 10. Mhm. Das ist der, den wir dann offensichtlich für seine Verletzungshistorie nochmal ein Stück mehr abgestraft haben als andere.
Ja, es war für mich gar nicht mal so eine große Frage, ob ich ihn höher stelle. Also für mich war 10 eigentlich schon der Best Case für Anthony Davis. Mhm. Also keine Frage, ob ich ihn über Booker, Tatum, Butler und dann die Top 6 sowieso nicht. Also da hätte ich eher noch drüber nachgedacht, Spieler wie Kawhi.
Spoiler Alert.
Oder Damian Lillard quasi noch vor Anthony Davis zu stellen. Also Platz 10 war schon das Höchste, was ich da bei ihm machen konnte. Und ihr wisst das, als Lakers-Fan neige ich natürlich dazu, da dann auch das Maximum rauszuholen für meine Lieblingsspieler. Und höher als 10 ging einfach nicht in meinem Szenario.
Naja, aber wenn dir jetzt eine magische Fee erscheint und dir sagt, Anthony Davis macht 70 Spiele, ist topfit und geht bei 100% in die Playoffs, hättest du ihn hättest du trotzdem nicht drüber nachgedacht, ihn höher als 10 zu schieben?
Ich wüsste jetzt nicht, über wen anderen neuen Spieler. Und wenn mir diese Fee das gleich über Kawhi Leonard sagt, dann wäre der halt auch noch vor Anthony Davis.
Ah, da würde die Fee sagen, hey, yo, jetzt chill mal. Ich habe meine Grenzen.
Chill.
Chill out, Bro. Gut, dann würde ich sagen, also du hast ja gerade schon verraten, du hast auf 9 Devin Booker, auf 8 Jason Tatum und auf 7 Jimmy Butler.
Genau.
Ich habe Jimmy Butler auf 11, ansonsten bin ich, und wie gesagt, Damian Lillard auf 9, habe dann aber 8 und 7 sind bei mir auch Booker und Tatum in der Reihenfolge. Das heißt, ich würde vorschlagen, obwohl du ihn auf 7 hast, lass uns doch jetzt mal zu Jimmy kommen, weil das ja dann auch so ein bisschen damit reinspielt, warum ich Booker und Tatum über ihm sehe und du nicht.
Du darfst.
Wobei, wie eingangs erwähnt, ich glaube, die Diskussion wird nicht so spektakulär sein wie die Hörer. Die haben sich schon eine Serviette angelegt und scharren mit dem Besteck. Die haben richtig Bock.
Das kommt drauf an, wie schnell du einsehst, dass du falsch liegst. Wenn du es nicht einsiehst und spät erst einsiehst, dann wird das eine sehr spektakuläre und lange Diskussion. Aber mach doch mal den Case gegen Jimmy Butler als Top-10-Spieler. Geschweige denn Top 7.
Ja, okay. Also den Case gegen Jimmy Butler als Top-10-Spieler, den würde ich tatsächlich nicht wirklich machen, weil, wie gesagt, Lillard, Davis, Butler auf 9, 10, 11, da würde ich überhaupt nicht für den Krieg ziehen. Also Butler könnte genauso gut auf 10, er könnte auch auf 9 stehen. Das,
und warum hast du dich dagegen entschieden?
Bei Lillard habe ich ja letzte Woche schon gesagt, vielleicht auch so eine gewisse Sympathie so ein bisschen bei Lillard wahrscheinlich und weil er halt offensiv auf so einem krassen Level war. Jimmy Butler, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, was er gegen Milwaukee in der ersten Runde gemacht hat, was er dann auch noch in der zweiten Runde gemacht hat und auch generell auf diese Playoffs bezogen. Mal wieder, das war einfach krass, das war mal wieder wirklich, wirklich beeindruckend. Jimmy Buckets und Himmy und was da alles umher schwirrte, alles gerechtfertigt. Und ja, er war angeschlagen dann gegen Ende, aber ich fand es dann doch ein bisschen erschreckend, wie sehr er eingebrochen ist im Vergleich zu dem Level, also innerhalb dieses Playoff-Runs. Außerdem, Regular Season ist bei ihm immer so eine Geschichte, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt absolut okay. Wir wissen, was wir von ihm bekommen. Er spielt gute Regular Seasons bis sehr gute Regular Seasons, meistens weniger Spiele, als man gerne hätte. Aber man weiß bei ihm, er dreht in den Playoffs auf und dann nehme ich das auch gerne in Kauf. Punkt 3, er ist 34 Jahre alt geworden, jetzt dann, vor 2 Wochen. Alles Gute nachträglich. Er wird definitiv nicht besser sein als letztes Jahr, das ist auch kaum möglich. Ich rechne mit einer Regression bis zu einem gewissen Grad und mit der rechne ich halt bei Booker und Tatum nicht. Im Gegenteil, da geht es, glaube ich, eher in die andere Richtung. Und natürlich beruht das Spiel von Tatum und Booker mehr auf ihrem Shotmaking und weniger auf ihrem Vermögen, nach Belieben zum Korb zu ziehen, wie das bei Butler der Fall ist. Dementsprechend ist da auch mehr Varianz drin. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich mich mit Tatum oder Booker als meine erste offensive Option unwohler fühle als mit Butler. Außer es verspricht mir wirklich jemand, dass Butler in dem Supernova-Modus, in dem er zum Beispiel gegen die Bucks in der ersten Runde war, ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er da, es geht wahrscheinlich ins Ketzerische, dass ich dran zweifle, nachdem wir es jetzt wieder gesehen haben, weil auch letzten Sommer habe ich nicht dran geglaubt, dass wir das nochmal von ihm sehen. Aber ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses krasse Level nochmal von ihm sehen, halt einfach für geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Booker und Tatum ihr jeweiliges Level halten können, beziehungsweise wahrscheinlich sogar nochmal steigern können. Und das ist mein Case für Butler unter Tatum und Booker.
Hast du mich mit dem Kopfschütteln sehen, die Hälfte der Zeit, als du gerade deinen Monolog hattest?
Ja.
Oh, na gut. Ich find's ganz interessant, dass du die Regular Season angebracht hast. Ich hatte gehofft, dass du die Regular Season als ein Argument gegen Butler anbringst. Jimmy Butler hatte eine absurd gute Regular Season im letzten Jahr. Jimmy Butlers Regular Season in der letzten Saison war besser als jede Regular Season, die Jason Tatum in seinem Leben gespielt hat und als Devin Booker in seinem Leben gespielt hat. Der Mann hatte ein 135er Offensivrating auf die komplette Saison, 152 in den 20 Spielen nach dem All-Star-Break. Jimmy Butler hat ein 124er Offensivrating in der Saison davor, 127 in der Saison davor und 123 in der Saison davor. Die Idee, dass Jimmy Butler in der Regular Season chillt und nicht dominiert, ist halt nicht wirklich realitätsnah. Und ich glaube, das kommt den Leuten so vor, weil er in den Playoffs noch einmal viel, viel besser spielt. Dass er aber in der Regular Season davor schon geisteskrank gut performt hat, fällt dann nicht so auf. Also diese Idee, wenn wir auf die letzte Saison gucken, dass Butler dann in der ersten Runde gegen Milwaukee entschieden hat, okay, jetzt bin ich einer der besten Spieler der Welt, so ist es halt nicht. Jimmy Butler war der beste Spieler der NBA seit dem All-Star-Break, seit Februar. Und das ist eine lange, lange Zeit. Ein 135er Offensivrating auf eine komplette Saison, das lässt sich nicht wegreden und es ist auch nicht so, dass er das in den Jahren davor nicht gezeigt hat. Das ist das erste Argument, was ich in Anführungszeichen mal so widerlegen würde. Das zweite Argument von dir mit diesem Einbruch, der Mann war halt hart verletzt zum Ende der Playoffs hin. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt gegen ihn halten kann. Das kann sicherlich Einfluss nehmen auf deine Prognose, wie gut er in der kommenden Saison ist. Aber ihm jetzt den Vorwurf zu machen, dass er da nicht mehr so gut gespielt hat, wenn er halt nur noch auf einem Bein gespielt hat, weiß ich jetzt nicht. Wenn er jetzt schlechter gespielt hätte, weil die Nuggets-Defense ihm komplett den Zahn gezogen hat, das wäre was anderes, als dass er halt einfach komplett verletzt war und das einfach, in meinen Augen, glaube ich, das Maximum, was er da hätte rausholen können. Die dritte Sache, mir kam es ein bisschen so vor, als ob du diese Serie gegen Milwaukee so als großen Ausreißer, als großen oder allgemein diesen Playoff-Run so als großen Ausreißer genommen hast. Und dann sagst du, okay, dann zeig's mir doch nochmal. Oder wenn ich jetzt wüsste, dass er das nochmal könnte, dann wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Jimmy Butler, und da können wir jetzt gleich noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen, war in 3 der 4 letzten Playoff-Runs einer der 2 bis 3 besten Spieler. 2020 hat er Miami in die Finals geführt. Man kann den Case machen. Mhm. Er war mindestens Top 3 in diesem Playoff-Run. Du hast LeBron, du hast Anthony Davis und du hast Jimmy Butler, die 3 besten Spieler in der Bubble. Das Jahr danach sind sie in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Bucks. Okay, reden wir nicht drüber. Im Jahr darauf, letztes Jahr, waren die besten Spieler in den Playoffs Stephen Curry und Jimmy Butler. Der besser gespielt als Tatum. Die Celtics haben zwar die Serie gegen Miami in Spiel 7 gewonnen. Butler war mit großem Abstand der beste Spieler in dieser Serie. Jimmy Butler war der zweitbeste Spieler in den Playoffs 2022 nach Stephen Curry. Und in diesem Jahr, du hast Nikola Jokic und dann Jimmy Butler, in meinen Augen. Das heißt, wir haben 3 der letzten 4 Playoff-Runs. Das war kein One-Hit-Wonder, das war keine eine Serie, in der er einmal Supernova gegangen ist und das davor und danach nicht. Das ist nicht der Playoff-Run von Anthony Davis in der Bubble, wo wir es davor nie gesehen haben und danach nie gesehen haben und jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt wüssten, dass er nochmal dieser 2020er Anthony Davis sein kann, dann wäre das alles eine andere Geschichte. Jimmy Butler zeigt das Jahr für Jahr in den Playoffs. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfach zu sagen, ja, ich predikte mal, dass er das nicht nochmal, Devin Booker sicherlich auch, Devin Booker, Nikola Jokic und Jimmy Butler, die 3 besten Spieler in den Playoffs 2023. Wobei natürlich Bookers Playoff-Run ein bisschen kürzer war als jener von Nikola Jokic und als jener von Jimmy Butler. Aber das, was Jimmy Butler Jahr für Jahr in den Playoffs zeigt, das, was er davor in der Regular Season zeigt, dass du dich mehr darauf verlassen kannst, dass er abliefert, als bei einem sehr inkonstanten Jason Tatum, als bei einem sehr inkonstanten Devin Booker, weil er halt einer der besten Driver zum Korb ist, was auch vielleicht noch ein Argument für Spieler wie Tatum und Booker wäre zum Beispiel, dass sie halt abseits des Balles vielleicht besser sind, dass sie nicht so balldominant sind, dass sie den Ball nicht in den Händen brauchen, wo ich auch widersprechen würde, weil Jimmy Butler auch abseits des Balles extrem gut funktioniert, immer wieder als Screener eingesetzt wurde und das eine Geheimwaffe der Heat war, immer wieder auch geschickt zum Korb cuttet, selber Screens abseits des Balles stellt. Also auch, das ist ja nicht so, dass Miami ihm einfach den Ball gibt und dann alle aus dem Weg gehen und das in jedem Angriff und es immer nur ISO oder Pick-and-Roll-Ball ist. Er funktioniert ja in diesem offensiven Konstrukt, weil er halt den Ball nicht zwangsweise in seinen Händen braucht. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, welche ernsthaften Argumente man machen kann für Jason Tatum oder Devin Booker über Jimmy Butler, weil keiner von denen jemals so gut gespielt hat in seinem Leben, wie es Jimmy Butler in der letzten Saison gemacht hat, auf die komplette Saison gesehen. Und Jimmy Butler macht es halt auch schon längere Zeit. Also du rechnest ein bisschen mit rein, dass er das nicht nochmal zeigen kann. Ich halte es für viel unwahrscheinlicher, dass es Tatum oder Booker überhaupt zeigen können auf dem Level. Wir müssen ja gar nicht darüber reden, wie wahrscheinlich es ist, dass Butler sein Level hält, dass Booker und Tatum überhaupt auf dieses Level kommen. Das ist in meinen Augen viel unwahrscheinlicher und eine viel heftigere Prediction und was, wo ich mir viel unsicherer wäre. Und abschließend würde ich sogar so weit gehen, dass man Butler noch über meinen Platz 5 und 6 stellen kann. Ich hätte Butler eher auf Platz 5 als raus aus meiner Top 10.
Sind deine Plätze 5 und 6 Embiid und Durant? Ja.
4 geht nicht. An Curry geht nichts ran.
Bei mir auch.
Aber man kann den Case machen, dass du besser bist mit Jimmy Butler als deinem besten Spieler, als Kevin Durant und bei Embiid sowieso. Und ich glaube, je mehr ich so gerade über Butler nachdenke, würde ich ihn fast sogar mit Embiid tauschen, den ich auf 6 habe, weil der Mann ist so gut. Und es ist halt kein One-Hit-Wonder. Er macht das seit Jahren. Und ihn jetzt abzustrafen, weil er halt verletzt war, weiß ich nicht.
Wann hat er sich denn verletzt? Weißt
gegen
du das
New
noch?
York?
In welchem Spiel das war gegen Boston? Weil ich habe gerade.
Nein, er hat sich gegen New York schon verletzt. War das nicht Josh Hart irgendwie, der ihm da... Ich glaube, er hat sich schon,
ja, das
er hat sich schon
das
gegen New York genau. In Spiel 2 oder Spiel 3 am Ende. Ich glaube, es war Spiel... Das wo Eric Spoelstra da, wo die Lippenleser am Start waren und Eric Spoelstra fuck gesagt hat.
Das weiß ich gar
doch,
nicht
doch, das war, glaube ich, im Garden.
Ach so.
Relativ zum Ende von einem dieser Spiele.
Ich weiß halt nicht... Natürlich ist das Sternchen, dass er angeschlagen war. Aber er hat halt in Spiel 1 gegen Boston trotzdem noch 35 Punkte gemacht. Effizient.
Ja, trotzdem.
Einigermaßen
trotzdem.
In 3. Also ja, aber da frage ich mich dann, aber der Rest der Conference Finals und dann auch die Finals waren halt echt nicht geil.
Ja, weil er
also
verletzt war.
Also nicht nur für sein krasses Level davor, sondern prinzipiell nicht.
Er war verletzt.
Ob man das, natürlich spielt das mit rein, aber ob das die einzige Entschuldigung ist.
Bei einem Spieler, der in den Playoffs
aber,
immer...
Ich habe für die kommende Saison lieber Booker oder Tatum als meine erste Option. Erstens, und ich glaube, das wird halt einfach immer wichtiger und es ist weiterhin wichtig und man muss ihm zugutehalten, dass er halt trotzdem dominiert und es Jahr für Jahr egal zu sein scheint. Er nimmt halt keine Dreier, auch in den Playoffs nicht. Also er hat ich habe gerade nebenher nachgeguckt, er hatte in diesen 24 Playoff-Spielen ein Dreiervolumen von 14%. Das ist das nullte Percentile für Forwards. Nicht mal für Guards oder Wings, für Forwards. Ab einem gewissen Punkt gegen eine Playoff-Defense, die besser ist als das, was Denver aufzubieten hatte letztes Jahr und auch besser als das, was ein komplett chaotisches Boston-Team aufzubieten hatte letztes Jahr. Und auch mit selbst Milwaukee, ohne Giannis für die Hälfte der Serie und auch das ganz, ganz komische Serie. Und die Knicks würde ich da sowieso ausklammern. Ich glaube, die Knicks waren einfach schlichtweg nicht gut genug, was wir ja natürlich vorhergesehen haben letztes Jahr. Also wir haben auf keinen Fall die Knicks gepickt. Hast du die Knicks gepickt? Ich habe die Knicks gepickt in der zweiten Runde, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie es bei dir war.
Ich habe Miami
Okay. Ich glaube, allein durch diese Dreier-Dimension, dass Butlers Game halt im Prinzip 1-2 Meter weiter innen anfängt, ist es auf dem Papier. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, wenn dieser krasse Drive, wenn die Athletik nochmal ein Stück zurückgeht, ist es leichter, Jimmy Butler zumindest gewisse Schranken in den Weg zu stellen, als bei einem Booker oder bei einem Tatum. Wie gesagt, bei Booker Tatum ist dann das Shotmaking der große Faktor und das, da haben sie beide, wobei Booker letztes Jahr in den Playoffs, muss man schon sagen, aber da haben sie beide bislang in ihrer Karriere noch nicht diese krasse Konstanz von einem Durant zum Beispiel. Ja, wie gesagt, ich halte es nicht für falsch, dass du sagst, dass Tatum und Booker vor Butler sind. Absolut nicht. Es ist viel Projektion dabei, weil ich halt einfach... Und also das mit der Regular Season, dieses 135er Offensivrating hatte ich nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Das ist wirklich krass. Es geht mir mehr um die Spiele. Also das halt jetzt wirklich seit vielen Jahren sehr ruhig macht. Immer wieder kleine Verletzungen hat. Viele davon könnte er wahrscheinlich durchspielen, macht er aber nicht. Also dieses Narrativ, dass Jimmy Butler erst in den Playoffs dann richtig anschellt, das ist vielleicht nicht so valide rein auf das spielerische Level, so aber auf die Availability und das sich durchbeißen. Und ich meine auch, seine Minuten sind nicht wahnsinnig hoch in der Regular Season. Ich hatte es gerade vor mir gehabt, also im Vergleich zum Playoffs sowieso nicht. Er hat in der Regular Season 33,4 Minuten gespielt. Das ist ein normales Level für einen Star. Aber halt 64 Spiele, davor 57, davor 52, davor 58, davor 55. Nee, 65, Entschuldigung, das war der, also 55 nach dem Trade nach Philly. Davor 59. Wenn ich mit Tatum oder Booker, wenn nicht irgendeine unvorhergesehene Verletzung passiert, dann geben die mir halt, okay, Booker hat jetzt auch wenig gemacht letztes Jahr, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir 70 Spiele geben, halt viel, viel höher. Ich glaube, dass Tatum und Booker tendenziell noch besser werden können und werden und dass Butler schlechter wird. Das ist ein Fakt auf die nächsten 2-3 Jahre gesehen, das sowieso. Wie sehr das jetzt schon zum Ausdruck kommt nächstes Jahr, das bleibt abzuwarten. Wenn es nicht so kommt, wie ich denke, und wenn Butler halt wirklich wieder so krasse Playoffs spielen kann, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass es keinen so riesigen Unterschied machen wird, weil Miami halt einfach, also in die Playoffs werden sie schon kommen, aber ich glaube halt nicht, dass Miami eine ernsthafte Chance hat, Stand jetzt mit dem Kader irgendwie was zu reißen. Ich fühle mich weiterhin gut. Also wie gesagt, Jimmy auf 11 sieht natürlich nochmal einen Tick niedriger aus. Ich habe ihn im selben Tier mit AD und Dame. Wenn er jetzt auf 9 stehen würde, hätte ich weiterhin Tatum auf 7 und Booker auf 8.
Naja, ich bin nicht sonderlich beeindruckt von deiner Argumentation. Es tut mir leid, aber...
Na, weil es halt Projektion ist. Wir können es halt Stand jetzt das, nicht... Ich kann es ja nicht belegen. Ja, also ich kann das, ja nicht widerlegen, ja, also, was du sagst,
ich find, dass naja, Butler aber dann, ein krasseres Level hatte. Damit machst du dir ein bisschen einfacher, indem du einfach sagst, okay, ich sage das so vorher und damit kann mir jetzt niemand sagen, dass ich richtig oder falsch liege, weil es ist ja eine... So, ich sag's halt voraus, auch wenn es sich nicht so wirklich gut begründen lässt, aber so ist halt meine Projektion und dann...
Ja, aber das ganze Ranking ist ja Projektion. Dann kannst du ja sagen, okay, ich lag falsch,
aber meine Projektion für das Jahr darauf...
Und die Projektion hat ja ihre Gründe.
Ein bisschen muss man ja auch schon... Ja, aber man muss ja schon ein bisschen darauf gucken, was in der Vergangenheit passiert ist. Und alleine dieses Dreier-Argument ist halt in meinen Augen... Klar, es ist irgendwo ein Fakt, dass Booker und Tatum bessere Shooter sind, aber... Dafür ist ja Jimmy Butler der viel bessere Driver als jeder dieser beiden zum Korb, wenn es darum geht, hinzukommen zum Korb, am Korb finishen und Foul zu ziehen. Tatum und Booker sind schlechtere Driver und Finisher und Foulzieher am Korb, als es Butler als Shooter ist. Plus Driving und Finishing und Foulzieher am Korb ist ein wichtigerer Skill in den Playoffs als Werfen.
Weiß ich nicht, ob es so weit gehen würde.
Dann erklär
also,
mir
ja, doch mal, ja, ist ein wichtigerer Skill Butler bezogen auf das.
Warum stellt Butler denn seit Jahren Defenses in den Playoffs gerade vor größere Probleme als Booker und Tatum, wenn sein Game so eine große Lücke hat?
Ich glaube, das hat viel mit Spoelstra und dem Heat-System zu tun, erstens. Dass er einfach.
Es muss auch einen Grund geben, warum Defenses Butler nicht stoppen können und Booker und Tatum schon. Bei Booker würde ich deinen Case zumindest noch ein bisschen verstehen, weil er komplett durchgedreht ist in den Playoffs und du da dann projizieren könntest, dass das jetzt ein neues Level ist und er das kann. Aber gerade den Case für Tatum, der nie in seinem Leben auch nur ansatzweise so gut gespielt hat. Wir können doch mal, gucken wir uns doch mal die Offensivratings von Jason Tatum in den Playoffs an, Jahr für Jahr. Obwohl er ja so ein viel, viel besserer Werfer ist. 120 2020, 21, aber das waren nur 5 Spiele. In dem Jahr, wo sie in die Finals gekommen sind, hatte er einen 107er Offensivrating. Und 2022, 23 hatte er ein 118er Offensivrating. Ein Jimmy Butler auf einem Bein hatte in den Playoffs ein 121er Offensivrating in mehr Spielen. Jimmy Butler auf einem Bein hatte ein höheres Offensivrating und hat bessere Playoffs gespielt letztes Jahr als ein Jason Tatum, der komplett fit war, wenn wir über die nächsten 5 Jahre reden würden. Aber das nächste Jahr?
Also Butler auf einem Bein ist jetzt ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt, weil auf einem Bein war er erst dann von mir aus ab den Conference Finals. Und davor, also so 56 Punkte gegen Milwaukee, reißen dein Offensivrating schon ein bisschen hoch. Es war ja nicht so, also selbst davor war es ja nicht so, dass er Spiel für Spiel für Spiel... Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist mir ein bisschen zu simpel.
Die Sache ist die, wir haben hier unterschiedliche Listen und das ist ja vollkommen okay. Und wenn du den Case für einen Zion Williamson zum Beispiel machst in deiner Top 20, ich sag dir nicht, dass du falsch liegst und ich verstehe bei 99% deiner Entscheidung und deiner Rankings und generell deiner Aussagen in diesem Podcast, verstehe ich, wo du herkommst und warum du das so siehst und ich kann nachvollziehen, warum man das so sehen kann und die Argumente können mich zumindest so weit überzeugen, dass ich sage, okay, ich würde dir nicht unterstellen, dass du falsch liegst. Dieses Jimmy Butler-Ding ist eine der ganz, ganz wenigen Sachen in diesem Podcast, in diesem einen Jahr bisher und auch in diesem Ranking, auch die einzige Sache, wo ich wirklich sagen muss, okay, das kann ich zu 0,0 nachvollziehen, wo du herkommst und ich finde deine Argumente halt nicht gut.
Naja.
Und auch dann, wenn wir uns dann langhangeln von wegen Minuten pro Spiel und so, dann wenn wir schon so weit gehen müssen, wir können auch über die Defense reden. Butler ist auch zum Beispiel auch ein besserer Verteidiger als Booker und Tatum. Keine Ahnung, das sind halt so Argumente, wo ich nicht so wirklich viel anfangen mit kann. Das muss ich leider einfach mal so sagen. Aber es ist ja, also das ist ja auch das Schöne, dass wir uns
nicht einig
sind
bei manchen Sachen. Naja, wie erklärst du dir dann jeden Tag NBA Consensus Ranking, Butler 8, Booker 7, Tatum 5? Also ich bin ja nicht nur ich, der anscheinend der Meinung ist.
Das ist durchaus, durchaus richtig. Aber nur weil auch viele Leute das so sehen, heißt in meinen Augen nicht, dass es richtig ist. Und ich glaube, dass dieses Ranking sicherlich irgendwo auch eine Aussagekraft hat. Aber es gibt auch genug ESPN-Umfragen, wo sehr, sehr viele Leute mitmachen, wo dann irgendwas rauskommt, was an einigen Stellen vielleicht nicht zwangsweise wirklich viel mit dem zu tun hat, wie ich das sehe. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man nach den letzten Jahren, nach dem, was man Jahr für Jahr in den Playoffs sieht, Jason Tatum und Devin Booker vor Jimmy Butler haben kann, außer man sagt wirklich vorher, dass Butler extrem abtaucht und die anderen beiden uns was zeigen, was wir so noch nicht von beiden gesehen haben. Wenn du sagst, du denkst wirklich, dass das passiert, dass Booker und Tatum uns was zeigen, was wir noch nie von ihnen gesehen haben, und Butler jetzt einbricht, dann kann es passieren. Das ist mir halt zu viel Vorhersage.
Naja, es ist ja nicht so, dass wir es noch nie gesehen haben. Wir haben es nur noch nie konstant gesehen. Also gerade Booker hat jetzt gerade einen unfassbaren Playoff-Run hinter sich. Tatum hat in einem Game 7 gegen Philly 51 Punkte gemacht und war davor im... Also,
in einem Game 7.
Ja, aber also, wir haben es ja gesehen. Und das ist nicht das einzige geile Playoff-Spiel, das Tatum gemacht hat in den letzten 3 Jahren. Die Konstanz fehlt halt noch. Also es ist ja nicht so, dass
ich jetzt... Gib mir den Mann, der das 4 Jahre lang macht, immer, wo du dich drauf verlassen kannst.
Wie gesagt, ich sag nicht, dass letzte Saison oder in den letzten Playoffs Booker und Tatum bessere Spieler waren. Natürlich nicht. Aber die Übung, die wir hier machen, ist ja Projektion. Und da muss ja irgendwo mit reinspielen, dass Butler jetzt 34 ist, dass er verletzungsanfällig ist. Punkt, das ist ein Fakt. Dass er jetzt auch verletzt war in den Playoffs. Und dass Booker, wie alt sind Tatum und Booker? 25 beide, oder?
Aber ist Butler ein Spieler, der die Skills, die man verliert, die körperlichen, athletischen Fähigkeiten, die du mit 33 hast und mit 34 nicht mehr, sind das Sachen, die Jimmy Butler sehr schaden, wenn sie jetzt nachlassen? Ist Jimmy Butler jemand, der explosiv mit einem ersten Schritt an Spielern vorbeizieht oder der über Spieler drüber dankt? Das ist er ja nicht.
Nein, das nicht, also, aber deine...
Welche athletischen Sachen, was verliert er denn, was er braucht?
Naja, in gewisser Weise, also nicht in einem krassen Level, dass er irgendwie von seinem Antritt lebt oder so, aber in gewisser Weise lebt er ja schon von seiner Athletik, weil er so oft zum Korb will und kommt. Und auch Geschichten wie Ausdauer oder generell einfach die Körner, die er hat. Seine Spielweise, also da wird es ihm helfen, wenn er 3 Dreier mehr pro Spiel nimmt und am besten natürlich auch noch trifft. Sein Spiel basiert nicht auf purer Athletik, aber sein Spiel ist ja wahnsinnig kräftezehrend, so wie er das macht. Und in diesen Momenten, in denen er dann die Fouls zieht oder diesen halben Meter sich dann doch genug Platz verschafft hat und so, das ist ja auch Athletik. Das ist nicht unbedingt Explosivität, aber das ist ja trotzdem wahnsinnige Bewegungsabläufe, durch die er seinen Körper da zwängt. Und von seiner Bulligkeit halt. Also die wird wahrscheinlich nicht verloren gehen, aber auch deine...
Ja, die wird nicht verloren gehen.
Er ist weiterhin physisch, aber das hat ja dann auch mit Schnellkraft zu tun. Wie schnell kannst du in jemanden reinbumpen und den dann woanders hinschicken? Deswegen ist ja LeBron zum Beispiel auch mit den Jahren weniger dominant geworden, obwohl er jetzt nicht an Muskelmasse verloren hat oder so. Einfach weil das reicht dann, dieses minimale Tempo, das du weniger hast, dass sich dieser Bump halt einen kleinen Tick weniger auswirkt. Beim Drive. Aber ja, also er wird jetzt nicht plötzlich einbrechen. Er ist jetzt kein Giannis oder, ja, wobei auch Giannis hat generell physisch, aber er ist jetzt kein Fox oder Ja oder so ein Spieler, der sehr von Explosivität lebt. Natürlich wird er nicht, ich rechne nicht damit, dass Butler hier irgendwie komplett einbricht, sonst hätte ich ihn ja auch nicht auf 11. Und wie gesagt, im gleichen Tier mit denen auf 10 und 9. Ich sehe ihn als Top-10-Spieler, auch wenn ich ihn auf 11 habe. Das hört sich paradox an, aber natürlich ist er ein Top-10-Spieler.
Gerade wenn du sagst, dass du letztes Jahr schon nicht daran geglaubt hast, gerade dann würde ich ja an deiner Stelle mir sagen, okay, wenn ich letztes Jahr schon falsch lag, was Jimmy Butler angeht, warum vertraue ich ihm dann nicht jetzt? Also warum bringe ich denn jetzt die gleichen Argumente wie vor einem Jahr, wenn ich vor einem Jahr schon falsch lag?
Na, weil er...
Das ist ja dann, also.
Weil er jetzt ein Jahr älter ist.
Hier quasi.
Weil er 64 Spiele gemacht hat und weil er ab den Conference Finals nicht mehr geil war. Wegen einer Verletzung. Oder unter anderem wegen einer Verletzung.
Ja, naja, okay. Dann kann ich dich nicht. Hätte mich gefreut, dich überzeugen zu können mit harten Fakten. Aber dann reden wir in einem Jahr nochmal drüber. Dann schauen wir. Aber selbst wenn. Ich weiß genau schon, wie es kommt. Selbst wenn Miami jetzt alle überrascht in den Playoffs und Butler wieder wie ein Gott spielt, dann wirst du halt in einem Jahr auch sagen, okay, jetzt geht er in seine 35. Saison.
Wahrscheinlich schon, ja. Das kann gut sein.
Diesmal ist es soweit und das ist dann, und irgendwann liegt man dann halt auch mal richtig.
Na, aber ich habe doch nicht, so, ich finde das ein bisschen herablassend von dir, jetzt hör doch mal auf, so darzustellen, als würde ich hier irgendwas Blaues vom Himmel runterreden. Es sind doch konkrete Dinge.
Naja, weil es ist ein bisschen so, das sind keine, für, in meinen Augen keine Argumente, es sind halt Vorhersagen.
Ja, aber wir machen doch halt keine Vorhersage. Wir reden nicht drüber, wer waren die 10 besten Spieler im letzten Jahr, wir reden drüber, wer sind die 10 besten Spieler nächstes Jahr. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass Jimmy Butler im Alter von 34 regressieren wird, und aber nicht der Meinung, also wie gesagt, ich sehe ihn als Top-10-Spieler oder zumindest minimal davor. Ich sage ja nicht, dass er einbricht und ich habe ihn hier nicht auf 19 oder so. Und wie gesagt, auch mit dem Consensus-Ranking zum Beispiel, das ist was anderes als irgendwelche ESPN-Rankings, wo dann Windhorst und Kendrick Perkins irgendwas daherlabern. Ich würde behaupten, das ist analytisch so mit das Beste, was man bekommt, die Jungs, die da ihre Rankings eingereicht haben. Und das dann im Consensus Booker und, also Tatum auf 5 finde ich auch einen Tick hoch, über Durant zum Beispiel. Das ist eine andere Geschichte, aber dass im Consensus Booker und Tatum beide vor Butler
das
landen,
ist halt die Sache, ja.
Das sagt mir schon was. Und wenn ich dann nächstes Jahr, wenn er jetzt wieder eine Monster-Saison spielen sollte, was ich mir, wie gesagt, nicht so gut vorstellen kann, aber was ich halt auch nicht ausschließe, deswegen habe ich ihn, wie gesagt, auf 11, dann wird sich nichts daran ändern, dass er im nächsten Sommer dann halt trotzdem dann 35 ist und nochmal ein Jahr in den Knochen hat, indem er genauso wie LeBron weiterhin auf einem absurden Level ist, aber halt peu à peu abgebaut hat. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt, an dem man ihn abstrafen muss. Und LeBron hat ja noch dieses Genius-Level-Schachmeister-Playmaking. Das hat ja Butler nicht. Er ist ein sehr guter Playmaker, aber nicht auf dem Level. Also ich sehe halt auch nicht, wie Butler jetzt sein Spiel umstellen könnte. Er wird nicht auf einmal anfangen, ein guter Schütze zu sein. Er wird nicht auf einmal zu einem Genius-Level-Playmaker werden. Wenn es tatsächlich so kommt, dass er regressiert und dass Playoff-Defenses ihn vor größere Probleme stellen können, hat er halt auch nicht wirklich den Plan B. Oder ich sehe ihn zumindest nicht.
Das LeBron-Ding, gut, dass du sagst, weil bei LeBron haben wir gesehen im Verlauf der Jahre, wo er abbaut, in welchen Bereichen er abbaut, wie sich das äußert. Wir haben nicht von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, das wird jetzt so passieren. Wir haben beobachtet im Verlaufe der Zeit, wie das Alter und die Meilen, wie sich das ausgewirkt hat auf sein Game, auf seine Spielweise, auf seinen Körper und konnten anhand von dem, was wir beobachtet haben, konnten wir dann Vorhersagen treffen, okay, das wird dann so weitergehen, das lässt sich belegen mit, okay, wir haben es ja schon gesehen, aber bei Butler ist halt dieser Punkt nicht gekommen, wo man sagen kann, okay, wir sehen ja schon, dass eine Entwicklung da ist. Wir sehen ja schon, dass hier was passiert gerade, dass das Alter schon Einfluss hat darauf. Der Mann hat sich einen Knöchel verstaucht. Das ist auch keine altersbedingte Verletzung. Und jetzt zu sagen, okay, das wird jetzt passieren, das ist jetzt meine Vorhersage, aber ohne irgendwie aus der Vergangenheit irgendwas daraus zu nehmen, wie du darauf kommst, außer sein reines Alter, das finde ich halt ein bisschen schwach. Es tut mir leid, wenn das so rüberkommt, als ob das von oben herab ist oder so, aber ich hatte mir erhofft, dass du halt mit guten Argumenten kommst heute. Und in meinen Augen sind das halt alles keine guten Argumente gegen Jimmy Butler. Es tut mir leid, ich wollte jetzt in keiner Art und Weise dir so darstellen, als ob du dir irgendwas ausdenkst oder so. Aber ich dachte, dass da irgendwas Handfestes kommt jetzt. Ist es unser erster,
ja, okay,
unser erster Podcast-Beef nach einem Jahr?
Ja, ich glaube, es ist soweit.
Ich glaube schon, aber hey.
Ich bin der Meinung, es sind gute Argumente und es sind vor allem valide Argumente, aber ich gebe dir insofern recht, es sind keine Argumente, die auf harten Fakten beruhen oder unbedingt auf der Vergangenheit beruhen. Es sind Argumente, die vorausschauend sind und da weiß man nie, ob es tatsächlich so kommt oder nicht. Wenn es so kommt, wie ich es mir vorstellen kann, und wie es, wie gesagt, zum Beispiel auch viele andere aus dem jeden Tag NBA-Kosmos sich vorstellen können, dann sieht dein Platz 7 halt wesentlich schlechter aus als mein Platz 11. Weil, wie gesagt, Jimmy Butler wird nicht plötzlich zu einem nur noch Top-25-Spieler oder so. Oder selbst nur noch Top-20. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass er einfach nicht mehr ein Top 6, 7, 8 und vielleicht auch kein Top 10 Spieler mehr ist. Aber auch das kommt ja immer drauf an. Also wenn Miami jetzt sang- und klanglos in der ersten Runde ausscheidet, wovon ich ausgehen würde, und das hat mit Butler wenig zu tun, dann ist es auch wieder ein bisschen Hindsight-Bias. So, wir würden auch nicht so krass über Jimmy Butler reden, wenn Giannis fit gewesen wäre und die Bucks die Heat geschlagen hätten in der ersten Runde.
Naja,
natürlich
das
hat er sich
aber
das
mehr
auch verdient
Gründe.
Durch einen erneut verrückten Playoff. Ja klar, aber es spielt mit rein. Aber lass uns, ich würde sagen, lass uns weitermachen. Wir verquatschen uns. Wir haben noch ein paar Namen vor uns. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt schon rausgehört, wir haben die Plätze 3 und 4 anders, oder zumindest umgedreht. Aber dann
4?
Käme ja jetzt bei dir, ja, du hast gerade gesagt, wen du auf 4 hast, den habe ich auf 3.
Ach so.
Also du hast Curry auf 4, ich habe Curry auf 3. Und dementsprechend hast du wahrscheinlich Luca auf 3.
Schauen wir mal. Wollen wir jetzt hier nicht, wollen wir den jetzt springen? Wollen wir nicht jetzt trotzdem noch kurz über Booker
Naja, und wollen wir noch, reden? Also Tatum Booker haben wir ja jetzt viel. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz in Richtung, warum Tatum über Booker? Weil das haben wir ja beide so und wir haben es beide knapp. Oder von der Platzierung her zumindest knapp.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Booker in den letzten Playoffs besser gespielt hat, als es Tatum es je gemacht hat. Und dass dieses Level halt komplett geisteskrank war. Die Frage ist halt, ob das einfach nur eine Hot Streak war für 2 Wochen. Wovon man, denke ich, ausgehen kann, weil das war sehr Jumpshot-lastig. Und der Mann hat einfach alles getroffen. Da wird also schon noch eine gewisse Regression wahrscheinlich zu beobachten sein. Es gibt nicht so wirklich viele handfeste Argumente für Tatum über Booker oder für Booker über Tatum in meinen Augen. Ich glaube, dass Jason Tatum einfach der overall bessere Spieler ist, mit weniger Lücken in seinem Game. Er ist der bessere Verteidiger, er ist der bessere Dreierschütze, er ist athletischer, größer, stärker, physisch besser. Ich glaube, als Playmaker und Passspieler nehmen sie sich beide nicht besonders viel. Ja, also erwartest du von beiden große Leistungssprünge im nächsten Jahr?
Also große nicht, nee. Wobei, am ehesten vielleicht sogar von Tatum. Aber das hat jetzt mehr mit dem Holiday-Trade zu tun. Also das zum Zeitpunkt des Rankings war das vielleicht noch was anderes. Ich glaube, Tatum könnte es sehr helfen, mit Holiday einen deutlich besseren Playmaker an seiner Seite zu haben, als das Marcus Smart war.
Ich denke einfach, dass das Ceiling von Jason Tatum ist um einiges höher. Und wenn Jason Tatum so eine 2 Wochen hätte, wo jeder Jumper trifft, dann ist es halt auch nochmal ein viel, viel besserer Spieler als die Version von Devin Booker, die wir da gesehen haben. Ich arbeite gerade parallel an einem Video, wo ich über meine Top 10 in 5 Jahren rede, weil jetzt neulich so eine ESPN-Umfrage kam, wo sich 15 Scouts, General Manager, Coaches ihren besten Spieler gepickt haben in 5 Jahren. Und da sind sowohl Tatum als auch Booker drin, aber Tatum halt deutlich höher als Devin Booker, weil ich denke, dass er einfach in den Bereichen, wo er jetzt noch nicht elitär ist, da kann er elitär werden. Und ich denke nicht, dass Devin Booker in den Bereichen, wo Booker noch nicht elitär ist, dass er dann noch elitär gut werden kann. Ich denke, dass zum Beispiel ein Tatum alle Anlagen hat, um ein elitärer Driver zum Korb zu werden. Die Anlagen hat ein Booker nicht. Die Anlagen, ein All-World-Defender zu werden am Perimeter, die hat ein Tatum und ein Booker einfach nicht. Und das sind so einige Sachen, weshalb ich mich für Tatum entschieden habe. Stand jetzt kann man, glaube ich, den Case machen, also für beide, dass beide Stand heute bessere oder schlechtere Spieler sind als der jeweils andere. Aber ich glaube, in einem Jahr halte ich es, glaube ich, dass Tatum zu 55% der bessere Spieler ist und Tatum zu 45%.
Du hast gerade zweimal Tatum gesagt. Also hast Tatum 55 und Tatum
dann,
45.
Dann nehmen wir bei den 45% dann Devin Booker. Wie es dann am Ende kommt, das werden wir dann in einem Jahr sehen. Aber deswegen habe ich mich hier bei Spielern, die denke ich, in einer Kategorie sind, in einem Tier sind, ganz knapp für Jason Tatum entschieden, den ich halt aber auch schon letztes Jahr in meiner Top 10 hatte, während ich Booker noch nicht in meiner Top 10 hatte. Und ich bin, wenn ich Spieler neu in meine Top 10 reinhole, bin ich immer sehr vorsichtig, sie gleich richtig tief reinzuholen, sondern, okay, du bist jetzt erstmal in meiner Top 10 drinne, kämpf dich da dann langsam nach oben. Wir starten nicht gleich auf Platz 6, wenn du noch nie davor in meiner Top 10 warst. Da muss schon eine Menge passieren. So, du kommst in meine Top 10 rein, dann geht's auf Platz 9 oder Platz 10 los und da habe ich Booker eingeordnet, während Tatum jemand ist, der auch schon länger drin ist und mir über längere Zeit schon gezeigt hat, dass er ein gewisses Level haben kann, während ich das bei Booker jetzt zum ersten Mal gesehen habe.
Ja, verstehe ich. Ich habe mit Devin vorher geredet. Er meint, er will es dir unbedingt beweisen, dass du ihn da noch höher schieben kannst. Ja, also ich glaube, die Defense ist das, wo man wirklich rein objektiv sagen muss, dass Tatum der deutlich bessere
Obwohl
Verteidiger
Booker ist. Obwohl Booker schon riesige Fortschritte gemacht hat als Verteidiger. Booker hat lächerliche Fortschritte gemacht als Defender. Und Tatum ist wahrscheinlich auch ein bisschen überbewertet als Verteidiger. Von daher, so groß ist der Unterschied nicht, aber ich glaube, es ist schon trotzdem noch ein großer Unterschied zwischen den beiden. Einfach auch aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen.
Tatum ist halt einfach vielseitiger. Er ist größer, stärker. Er ist jetzt niemanden, den ich rein systematisch ständig an irgendwelche größeren, bulligen Forwards und Center switchen möchte, aber er kann das schon besser als Booker und da kann Booker auch nichts dafür. Ja, offensiv ähnliches Spielerprofil, Booker natürlich nochmal ein Tick besser in der Midrange. Ich würde auch sagen, ein Tick besserer Playmaker, wobei ich bei dir bin, dass sie sich da nicht so viel schenken. Ja, das war dann auch eine minimale Entscheidung. Und ich glaube auch bei Tatum ist die Upside schon nochmal größer. Ich vermute auch, das ist der Grund, warum er im jeden Tag NBA Ranking auf 5 ist, vor Durant sogar noch. Das da bin ich vorsichtig. Soweit würde ich noch nicht gehen. Hast du Durant auf 6 oder Embiid?
Ich habe Embiid auf 6 und das geht aber auch.
Ja, okay, ich habe Embiid auf 5 und KD auf 6.
Bei Embiid geht's aber eher in die andere Richtung, weil er halt zum wiederholten Male gezeigt hat, dass er nicht der Playoff-Performer ist, der er sein sollte. Dass er in der Realität eigentlich einer der größten Playoff-Joker in der Geschichte, beziehungsweise in der jüngeren Geschichte der NBA ist. Und dass er da einfach... Regular Season Embiid ist hier höher in dieser Top 10, aber insgesamt hat Joel Embiid in der Vergangenheit zu oft gezeigt, dass er nicht dieser Dude ist, der sein Team auf dem Rücken ins gelobte Land trägt. Deswegen ist die Frage, wie viel im Zweifel für den Angeklagten können wir dem Spieler noch geben, der es Jahr für Jahr zeigt, dass er entweder verletzt ist oder untertaucht, wenn es am meisten darauf ankommt. Und darum tendiere ich auch eher dazu, ihn sogar noch weiter abzustrafen. Und ich glaube, dass es für ihn eher rausgeht aus diesem Top-10-Ranking im Verlauf der nächsten Jahre, als dass er irgendwie sogar im Ranking steigt.
Das glaube ich auch. Also ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, ihn irgendwie in die Top 4 reinzuschieben. Und auch die 5-6-Geschichte mit Durant war sehr... Ich glaube, ich hatte sogar Embiid zuerst auf 6 und habe es dann mit im letzten Moment noch umgedreht. Da spielt die Regular Season schon viel mit rein. Also es ist halt einfach wahnsinnig viel wert, einen MVP-Level-Spieler zu haben, der dir halt in der Regular Season schon einen gewissen Seed garantiert. Also wenn ich jetzt Kevin Durant als meinen klar besten Spieler und nicht noch einen Booker und in dem Fall jetzt einen Beal an der Seite, sondern wirklich so wie in Philly, also sagen wir jetzt mal Embiid, dann kommt Maxi, ich würde jetzt mal Harden ausklammern. Wenn du jetzt Embiid und KD tauschst, also positionell sowieso kein Vergleich, da fühle ich mich mit Embiid schon deutlich besser, wenn mein Ziel ist, irgendwie in die Top 4 zu kommen in meiner Conference, weil halt einfach KD inzwischen in seinem Alter mit seiner Verletzungshistorie, was ja auch richtig so ist, der Mann soll sich aufsparen ein bisschen für die Playoffs, weil er da dann hoffentlich einfach wieder abreißen kann und zu einem der besten Spieler der Welt wird. Und das ist ja in der Regular Season vom Level her auch. Also ich glaube halt nicht, dass wir Durant auch dieses Jahr jetzt wieder, der wird keine 65 Spiele machen, glaube ich einfach nicht. Und ist auch okay, ist nicht nötig. Und das spielt dann schon mit rein. Also das ist dann so ein kleiner Tiebreaker. Und ich weiß nicht, ob das naiv ist. Wahrscheinlich ja. Ich habe es aber noch nicht ganz aufgegeben, dass wir Joel Embiid mal wirklich einen Monster-Playoff-Run von ihm sehen könnten. Ich halte es nicht mehr für wahrscheinlich, leider. Aber das Ceiling ist halt so enorm hoch, offensiv wie defensiv, dass ich jetzt zumindest mal noch ein Jahr damit warten möchte, ob ich komplett die Hoffnung aufgebe. Aber wie gesagt, ich verstehe, also diese Tendenz nach unten, von der du sprichst, das sehe ich schon auch.
Sicherlich Embiid mehr Spiele gemacht als Durant jetzt in der abgelaufenen Saison und auch in der Saison davor. Aber die Verletzungsanfälligkeit ist bei ihm natürlich trotzdem noch ein riesiges Thema. Und er war ja auch in diesen Playoffs, in den 2023er Playoffs, war er ja auch phasenweise raus und angeschlagen und hat ja immer irgendwas. Also ich würde nicht sagen, dass Embiid mir vielleicht auf die Regular Season bezogen, aber wir haben, glaube ich, auch einfach einen unterschiedlichen Stellenwert, wir beide jetzt, wie viel Wertung in diesen Rankings wir Regular Season Anzahl von Games und Minuten pro Spiel geben. Das hat bei mir einen glaube ich, deutlich geringeren Stellenwert. Was nicht heißt, dass es unwichtig ist, aber das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, weil das oft in deiner Argumentation vorkommt, wie viele Regular Season Spieler ein Spieler quasi absolviert hat. Ich glaube, dass KD einfach mir in den Playoffs, KD taucht halt nicht ab für eine komplette Halbzeit. Der nimmt trotzdem noch seine Würfe. Und was KD haben kann, sicherlich schlechte Hälften und dann fallen halt für diese Würfe nicht. Aber was Embiid, was halt Durant nicht macht, ist dann keinen Wurf mehr zu nehmen für längere Phasen und offensiv einfach nicht da zu sein. Der ist dann da, der ist dann schlecht, meinetwegen, und macht Fehler und verwirft und produziert Turnover, aber der probiert es wenigstens. Und das habe ich von Embiid zu sehr vermisst in den letzten Jahren, wenn es darauf ankommt. Und doch, defensiv. Embiid ist immer nicht so gut, wie er es eigentlich sein sollte. Und das ist sehr frustrierend, wenn du weißt, ein Spieler sollte besser sein, als es mir zeigt, wenn es darauf ankommt. Und defensiv war er halt in den Playoffs auch wieder fragwürdig unterwegs. An vielen Stellen. Und nicht so gut. Weil Embiid, vor Jahren hieß es Embiid Top 3 Playoff-Defender. Vielleicht sogar der beste Playoff-Defense-Center der NBA. Und es ist er halt bei weitem nicht gewesen in den letzten 2 bis 3 Jahren. Aber sowas von nicht. Und dann ist es halt offensiv auch zu eindimensional. Und dieses Jahr, was du ihm jetzt noch gibst, das war bei mir so ein bisschen das letzte Jahr. Also dieses, okay, gut, ich gebe ihm mal noch ein Jahr. Mal gucken, das ist jetzt vielleicht das Jahr, bevor ich ihn dann abschreibe, bevor ich dann mir wirklich meine endgültige Meinung bilde. Das war so ein bisschen das letzte Jahr. Und da war halt die Regular Season genial. Und danach war es ein bisschen schwierig. Deswegen, schon alleine weil er MVP war, kann man ihn jetzt hier nicht auf 8 oder 9 stellen. Und die Regular Season war halt wirklich geisteskrank, obwohl ich jetzt gar nicht mal zwangsweise sagen würde, abgesehen von den Spielen, dass KD in den Spielen, die er gespielt hat, schlechter war, als es ein Embiid war, plus Impact of Winning. Die Nets waren basically unschlagbar, als KD da noch war. Und danach hatten die Suns dann ihren Run. Weiß nicht, ob der Impact of Winning von den beiden in der Regular Season so unterschiedlich groß war. Aber je mehr ich drüber nachdenke, würde ich Embiid sogar noch hinter Butler stellen, während KD auf der 5 ist, um zu bleiben.
Wollen wir zu... Also du hast dann wahrscheinlich auch 1 und 2 mehr oder weniger in einem eigenen Tier und dann 3 und 4 in einem Tier, wenn man das so sagen kann, oder? Du hast aber Luka auf 3 und Curry auf 4.
Ich habe Luka auf 3 und Curry auf 4. Du kannst hier aber auch wechseln. Wenn du sagst, du hast Curry auf 3 und Doncic auf 4.
Ja, bei mir genauso.
Werde ich da mit keiner Silbe widersprechen.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe, wie gesagt, ich habe Curry auf 3, Luka auf 4. Wir haben an dieser Stelle schon so oft über Luka Doncic geschwärmt. Gleiches gilt für Steph Curry. Wir brauchen, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, was das für Spieler sind und was sie so gut macht. Ich fand es ein bisschen erschreckend, dass es Luka als ein Spieler, bei dem wir uns einig sind, dass er einer der 5 Besten der Welt ist, beziehungsweise einer der 4 Besten der Welt, dass er es nicht geschafft hat, sein Team wenigstens ins Play-In zu hieven. Das war zu einem riesigen Teil nicht seine Schuld, aber trotzdem, weiß ich nicht, das hat mir schon ein kleines Fragezeichen gegeben. Die Defense ist weiterhin ein Thema und Curry hat halt einmal mehr echt eine geile Saison gespielt. Also es ist ein Münzwurf. Ich hatte, glaube ich, zuerst Luka auch auf 3, Curry auf 4. Bin ich bei dir. Das halte ich beides für völlig vertretbar.
Ja, im Großen und Ganzen kommt es, glaube ich, einfach darauf an, wer von den beiden oder wen von den beiden man als den besseren offensiven Spieler ansieht. Weil defensiv ist der eine eine Schwachstelle aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen mittlerweile und der andere ist eine Schwachstelle aufgrund, dass er halt ein scheiß Verteidiger ist einfach. Der letztere war übrigens Luka Doncic. Und dann ist halt die Frage, wen mag man offensiv mehr? Ist es dieser heliozentrisch spielende Ballhändler, der in jedem Angriff Pick and Roll läuft und so defensiziert? Oder ist es mit Steph Curry jemand, der durch seine Gravity und sein Off-Ball-Movement Terror verursacht, gleichzeitig aber auch als Pick and Roll Ballhändler unglaublich dominant ist? Ich habe es am eigenen Leib erlebt, was für Angst und Schrecken Stephen Curry auslöst, wenn du Fan des Teams bist, gegen das Stephen Curry in den Playoffs spielt.
Achso, ich dachte, er hätte Pickup gespielt in Dessau letzte Woche und dann hast du es am eigenen Leib. Musstest du ihn guarden.
Wir haben Pickup gespielt, als du bei mir warst in der Zeit und der eine Abend, wo du nicht mit wolltest. Das hatte ich dir da nicht gesagt an dem Abend. Wenn du mitgekommen wärst, hättest du Stephen Curry kennenlernen dürfen, weil er da mit am Start war. Aber du wolltest ja nicht. Du wolltest ja nicht an dem Abend. Nein, Curry, diese Experience als gegnerischer Fan gegen Curry in den Playoffs ist ein Albtraum und du alterst 10 Jahre und du, ja, schwitzt und es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann ist, actually gegen ihn zu spielen oder gegen ihn zu coachen, wenn das schon als Fan so wild ist. Von daher, glaube ich, kann man hier den Case für beide machen. Wenn wir uns ein bisschen projizieren, dann ist es natürlich auch hier wieder, der eine ist jung, der andere ist alt. In welche Richtung geht man da? Aber wie gesagt, das ist noch nicht, wir haben von Curry noch nicht gesehen, dass diese altersbedingten Probleme kommen, dass dieses Alter einen großen Einfluss hat darauf, wie er spielt und wie dominant er ist. Von daher würde ich auch hier jetzt nicht großartig sagen, dass Stephen Curry nächsten Frühling abgebaut hat, weil wir diesen Abbauprozess noch nicht gesehen haben bei ihm und der noch nicht begonnen hat in einem größeren Stil, während man jetzt, glaube ich, bei Doncic auch nicht mit einer großen Leistungsexplosion rechnen kann. Wie gesagt, es gibt genug Argumente für Doncic über Curry, es gibt genug für Curry oder Doncic. Ich habe mich für Luka entschieden, du hast dich für Curry entschieden. Ich denke, hier kann man nichts falsch machen, aber ich glaube, dass wir hier schon über den dritt- und viertbesten Spieler reden und dass, wenn jemand sie höher hat oder niedriger, dann würde ich, glaube ich, anfangen zu widersprechen und Argumente dagegen zu bringen. Aber ich glaube, mit 3 und 4 sind wir hier gut aufgestellt.
Ja, das glaube ich auch. Dann jetzt die große Frage. Ich wäre fast schon schockiert. Also klar, die 1 und die 2 sind ein bestimmter Grieche und ein bestimmter Serbe. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Und ich habe mich für einen neuen Platz 1 entschieden. Und ich würde fast schon vermuten, du auch. Für mich ist Nikola Jokic aktuell der beste Spieler der NBA. Oder das, was ich glaube, wäre der beste Spieler der NBA sein wird, beziehungsweise in dem Fall trifft beides zu. Und dementsprechend Giannis Antetokounmpo auf Platz 2.
Auf jeden Fall. Habe ich genauso. Aber auch hier wieder, wer Giannis auf 1 hat, der macht hier auch nicht viel falsch. Und ich möchte fast sagen, dass wir beide Giannis auf 1 hatten in den letzten beiden Jahren. Ich glaube, Giannis ab 1, als er diesen Titel damals gewonnen hat, 2021. Und nach der letzten Saison hatte sich dann nicht wirklich viel, glaube ich, dran geändert, weil auch das Ausscheiden da gegen Boston in der zweiten Runde nicht sein Versagen war und er da eigentlich göttlich unterwegs war, auch in diesen Playoffs. Von daher Giannis in den letzten beiden Jahren jeweils auf Platz 1, aber Nikola Jokic hat es sich verdient. Er ist mit riesigen Abstand der beste offensive Spieler der NBA, auch hier wieder. Ich habe es als Lakers-Fan am eigenen Leib erfahren, was es für ein Albtraum ist, wenn Nikola Jokic dein Gegenspieler ist, um vielleicht noch den kleinen Vergleich zu bringen mit unserem Platz 10 mit Anthony Davis, was ich damals nach einem Video gesagt hatte. Die Nuggets haben eher damit gelebt, wenn der Joker Anthony Davis verteidigt hat, als die Lakers damit leben konnten, wenn Anthony Davis, der beste Verteidiger der Welt, Nikola Jokic verteidigt hat. Und das hat, glaube ich, eine Menge Aussagekraft. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht den besten Verteidiger der Welt gegen Nikola Jokic stellen. Du kannst aber auch den besten Verteidiger der Welt nicht als Help Defender gegen Nikola Jokic stellen. Er seziert deine Defense. Er ist im Gegensatz zu Joel Embiid jemand, der das Team auf seinem Rücken trägt, wenn es darauf ankommt, der am besten spielt, wenn es darauf ankommt. Der ist mitten in seiner Prime. Er ist nicht verletzungsanfällig. Basketball-IQ, Playmaking, Shooting, Finishing am Korb, Post-Ups, Pick-and-Roll, Playmaking, Pick-and-Roll, Rolling, Pick-and-Pop. Giannis ist natürlich ein um Welten besserer Verteidiger, aber auch hier der Grund, warum wir beim Joker immer gesagt haben, er ist nicht der beste Spieler der Welt, ist, dass wir einfach nicht gesehen haben, dass man eine Playoff-taugliche Defense um ihn herum bauen kann, dass man eine Defense um ihn herum bauen kann, mit der er gewinnt. Das haben die Nuggets getan, 50% sicherlich, weil sie besseres Personal um ihn herum gebaut haben, weil sie es mit taktischen Mitteln geschafft haben, den Joker defensiv zu verstecken. Aber wir wollen ihm hier auch nicht Unrecht tun. Jokic hat sich als Verteidiger weiterentwickelt. Gerade nah am Korb als Rim Protector, als Shotblocker, wenn es um Mobilität geht, seine Fußarbeit, Timing von Block, sein Einsatz in den Playoffs auch da gewesen. Und auch wenn es um Hedging-Defense geht und sowas, das ist alles, das hat Hand und Fuß, was Nikola Jokic defensiv macht. Und darum habe ich mich hier für ihn entschieden. Kann gut und gerne sein, dass wenn Giannis und Dame jetzt durchrollen und in den Playoffs dann nächstes Jahr wieder siegreich vom Parkett gehen, dass dann Giannis wieder auf 1 ist. Aber bei so einer 50-50-Sache sollte man, glaube ich, den belohnen, der jetzt Meister geworden ist und der mit großem Abstand beste Spieler auch in den Playoffs war.
Das wäre natürlich der Case gegen Jokic an 1, dass diese defensiven Sorgen de facto keine große Rolle gespielt haben, was die Nuggets geschafft haben. Und bin ich voll bei dir, das hat zum einen Coaching und Team gesamte Gründe, zum anderen aber auch Gründe, die mit ihm persönlich zu tun haben, und davor muss man den Hut ziehen. Aber die Sorgen sind natürlich nicht weg. Es ist weiterhin etwas, was man sich fragt, schaffen es die Nuggets nochmal eine Defense in den Playoffs aufzubauen, um ihn herum, die gut genug ist, damit dann die unglaubliche Offense zum Zug kommt. Ich möchte mir an der Stelle einmal kurz ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, weil letztes Jahr, als wir über die Nuggets als möglichen Contender gesprochen haben und auch generell so im Diskurs, war ich einer der großen Optimisten und der Überzeugung, dass es funktionieren kann.
Hattest du sie in deiner Top 5?
Ich glaube ja, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Ich meine, ich hatte sie.
Hatten wir nicht die gleiche Top 5, aber eine andere Reihenfolge?
Kann auch sein. Ich weiß es, ich gucke nochmal kurz nebenher. Aber ich war auf jeden Fall sehr viel optimistischer, nicht nur als du, sondern als die allermeisten anderen, was ich so gehört und gesehen habe. Und, wie sich herausstellte, hatte ich zumindest mit Abstrichen recht. Also wie gesagt, er ist jetzt nicht plötzlich irgendwie ein super Defensiv-Big, aber es ist jetzt klar, dass es funktionieren kann. Und das war halt vorher nicht klar. Aber in den Top 5 Contendern hatte ich ihn tatsächlich nicht drin. Da war das vielleicht an einer anderen Stelle, als wir drüber gesprochen hatten. Aber irgendwann haben wir über die Nuggets, vielleicht als Honorable Mention in der Folge oder so, aber ich hatte, genau, meine Top 5 waren Celtics, Clippers, Warriors, Sixers und Bucks. Und ich meine mich zu erinnern, wir hatten die gleichen 5 Teams, aber du hattest irgendwie die Clippers höher oder so.
Clippers weiter oben.
Ja, und bei Giannis, das würde mich kurz interessieren, aber du vorher hattest das Video mit den besten Spielern in 5 Jahren. Sind die beiden da noch mit drin? Beziehungsweise wie hoch?
Die beiden sind noch mit drin. Giannis ist, ich glaube auf Platz 5, jetzt muss ich lügen. Also schon ein bisschen weiter unten, weil er halt dann 33, 34 ist und er wirklich sehr auf Athletik sein Game beruhen hat und von daher denke ich nicht mehr so dominant sein wird. Jokic ist auf 2.
Okay, alles klar.
In diesem Ranking, weil ich denke, dass die 28-jährige Version von Luka Doncic wird einer der besten Basketballer aller Zeiten sein. Nur diese reine Version von ihm. Davon gehe ich stark aus. Und da kann die 32-jährige Version vom Joker nicht mithalten, auch wenn ich denke, dass sich das Game des Jokers nicht groß unterscheiden wird und dass er ähnlich dominant sein wird, weil sein Game beruht null auf irgendwelchen athletischen Facetten in dem Sinne. Natürlich ein sehr physischer Spieler und Ausdauer und so ist natürlich auch wichtig, aber an einem ganz anderen Level, als es bei Giannis der Fall ist. Von daher denke ich, dass Jokic ähnlich gut sein wird wie mit 27, aber dass halt die 28-jährige Version von Doncic ist 2016 LeBron-Typ-mäßig. Unterwegs und deswegen 2 ist Jokic und 5 ist Giannis. Und dazwischen habe ich mich, glaube ich, für Tatum. Das Video ist ja dann draußen, dann kann ich es ja ein bisschen spoilern. Ja, genau.
Meine große Frage wäre noch gewesen, was du mit Wemby
ganz
gemacht hast.
Kurz. Wemby ist auf Platz 10 bei mir. Ich habe Wembanyama auf 10. Ich denke, dass er dann schon einer der besten Verteidiger der Welt sein wird. Jaren Jackson Jr. ist in seinem 5. Jahr Defensive Player of the Year geworden. Von daher glaube ich, dass er einer der besten Verteidiger der Welt schon sein wird. Aber offensiv ist halt die Frage, und wie gut werden die Spurs sein? Ich habe Booker auf 9. Edwards habe ich mich ein bisschen gebeugt. Da auf 8, der übrigens in der ESPN-Umfrage auch Votes bekommen hat, dass er der beste Spieler der NBA in 5 Jahren ist. Halliburton auf 7, sehr hoch. Aber ich denke, er ist jetzt besser als Edwards und er wird es auch dann noch sein. Morant auf 6, Giannis auf 5, Tatum auf 4. Auch dann mitten in seiner Prime mit 30. Und dann sehr kontrovers, aber ich habe Shai Gilgeous auf 3 in 5 Jahren.
Ja.
Und dann halt Jokic auf 2 und Luka auf 1.
Ja, Shai vor Tatum ist wahrscheinlich kontrovers, aber Top 5 finde ich voll okay. Ich finde Wemby zu niedrig, aber das ist super, also wir haben halt noch gar nichts gesehen, es ist super schwierig. Aber wenn er so krass ist, wie so ziemlich alle Experten sagen, ich bin skeptischer, was das erste Jahr angeht, weil ich glaube, es ist einfach eine Riesenumstellung. Aber ich glaube, in 2, 3, 4 Jahren.
Denkst du, die Spurs werden die Playoffs erreichen innerhalb der nächsten 5 Jahre?
Boah.
Das weiß ich halt nicht. Und wenn er dann nicht in seinen Playoffs war, noch nicht in den Playoffs war, dann ist halt dieses Argument, okay, mal gucken, wie es in den Playoffs ist. Und das ist ja ein Argument, was wir jetzt gerade gegen Spieler wie SGA, gegen Spieler wie Halliburton, lange Zeit auch gegen Spieler wie Booker hatten. Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, er wird einer der besten Verteidiger der NBA sein und Defensive Player of the Year in seinem 4. oder 5. Jahr. Würde mich nicht wundern, aber wie dominant kann er offensiv sein und Playoffs, Erfolg oder genereller Erfolg, Impact of Winning. Deswegen habe ich es in dem Video auch so formuliert, es muss, glaube ich, viel gut laufen, dass er dann schon auf Platz 10 ist.
Boah, das ist super. Also gerade die Spurs-Komponente, es kommt drauf an, wen sie draften noch in den nächsten 1, 2 Jahren. Es kommt drauf an, wie sich Johnson, Vassell und Co. an der Seite von Wemby entwickeln können. Klar, also wenn er bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Playoffs war oder irgendwie einmal in der ersten Runde gesweept wurde, so, dann ist es natürlich schwierig, ihn höher als 10 zu stellen. Aber wenn er so explodiert, wie das viele vorhersehen, also andersrum, sollte er jetzt zum Beispiel in seine dritte Saison gehen und dann schon ein Top-20-Spieler sein oder so, dann werden natürlich die Spurs dementsprechend wahrscheinlich auch ihre Strategie anpassen. Und dann sind sie plötzlich mit Picks und jungen Spielern und so, dann sind sie ja plötzlich ein Riesenplayer. Ja. Und wenn dann, keine Ahnung, lass es, wer wird der nächste Perimeter-Spieler, der keinen Bock mehr auf seine Situation hat? Lass es irgendjemanden sein, der dann nach San Antonio getradet wird oder so. Aber das ist so spekulativ gerade. Das ist halt natürlich unmöglich, da irgendwie was vorherzusagen.
Deswegen, also entweder Wemby dann auf 10 in 5 Jahren oder halt dann doch nochmal Jimmy Butler.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Segment der heutigen Folge. Aber lange gequatscht, Mensch. Nochmal als kleiner Recap. Wir sind uns auf den Plätzen 1 und 2 sind wir uns einig. Nikola Jokic. Hiermit bekommt er die Double-Step-Back-Krone als bester NBA-Spieler des kommenden Jahres. Das wird ihm viel bedeuten. Mehr als jegliche Pferdeturniere in Serbien. Auf Platz 2 Giannis Antetokounmpo. Ich habe auf Platz 3 Steph Curry und auf 4 Luka Doncic. Du hast die beiden umgedreht. Ich habe auf Platz 5 Joel Embiid und auf Platz 6 Kevin Durant. Du hast sie umgedreht. Du hast auf 7 Jimmy Butler, der bei mir knapp aus der Top 10 rausgefallen ist. Dafür hast du auf 8 und 9 Tatum und Booker. Die kommen bei mir auf 7 und 8. Ich habe auf 9 Damian Lillard, den du wiederum nicht in der Top 10 hast. Und auf 10 haben wir beide Anthony Davis. Das sind die 11 Guys, die sich hier entweder einstimmig oder zumindest von einem von uns beiden den Status als Double-Step-Back-Ranking-Top-10-Spieler verdient haben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Trophäen gehen raus per Post morgen. Und dann bleibt uns nur noch, natürlich uns zu bedanken für die erneute Aufmerksamkeit eurerseits. Und mir bleibt jetzt noch ein Rätsel raten, weil du hast eine Trivia-Question dabei.
So, dann schließen wir das Ganze mal mit der Trivia-Frage ab. Diese Woche war ich dran. Und weil wir heute schon so ausführlich über Jimmy Butler geredet haben, so lange und ausführlich, reden wir doch mal über einen weiteren Playoff-Run, wo Jimmy Butler crazy gut war, und zwar den 2019er. In 2019, Jimmy Butler ist der 5. Spieler in der Geschichte der 76ers geworden, der in einem Playoff-Run mit mindestens 10 Games im Schnitt mindestens 15 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists averagte. Kannst du die ersten 4 nennen?
Okay, also 15, 5 und 5 über einen Playoff-Run hinweg. Es muss ja Wilt sein.
Yes, genau. Will Chamberlain hat das zweimal geschafft. Einmal 1967-68 und 66-67, also Back-to-Back-Jahre. Das heißt, 3 fehlen noch, die es vor Jimmy Butler geschafft haben. Und einer, das ist dann der große Bonus, hat es seitdem geschafft. Auch schon in mehreren Saisons seitdem.
Der eine nach, boah, ich schwank gerade ein bisschen. Mein erster Instinkt war sofort zu sagen, der eine danach wird ja wahrscheinlich Embiid gewesen sein. Aber Simmons könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Aber ich sage Embiid. Also ist Embiid der danach?
Nein.
Boah, dann Simmons?
Nein.
Ach so.
Simmons ist der davon davor.
Ach, Simmons ist einer davor? Ah,
okay. 2017, 18. Mit 16,3, 9,4 Rebounds und dann 7,7 Assists. Mhm.
Okay, dann Harden.
Ja.
Das heißt, mir fehlt noch zwei fehlen noch von davor. Was ist mit Iverson? Hast du mich da verstanden? Wir haben heute ein bisschen technische Probleme leider bei der Aufnahme.
Iverson ist nicht mit dabei.
Okay, das heißt, 2 fehlen noch. 15, 5 und 5, 76ers. Julius Irving? Mm-mm. Charles Barkley?
Yes, hat es einmal geschafft. Ziemlich wild sogar. 25 Punkte, 16 Rebounds und 6 Assists pro Spiel 1985, 86. Und dann haben wir noch einen aus den 60ern, der es zweimal geschafft hat.
Damn.
Nie gehört von diesem Mann.
Du hast noch nie gehört von diesem Mann? Pass auf, dann kram ich jetzt in meinem NBA 2K My Team Gedächtnis und so ein paar alte 76ers Guys. Hal Greer.
Genau. Ja, genau. Es schafft es zweimal.
Na dann, sehr gut.
Wunderbar.
Iverson nicht. Ja, bei Iverson hat es an den Rebounds gescheitert wahrscheinlich, ne? Ich guck mal gerade. Der hatte ja auch den ein oder anderen nicht allzu schlechten Playoff-Run für seine Sixers.
Hier Iverson, ja, das da wird es an den 5 Rebounds pro Spiel gescheitert sein.
Aber er war nah dran. Iversons Career High für Rebounds in den Playoffs waren 4,7. 2001 in seinem legendären Jahr, in dem er die Sixers in die Finals geführt hat. Da waren es 32,9 Punkte, 6,1 Assists und aber eben nur diese 4,7 Rebounds im Schnitt in 22 Playoff-Spielen. Iverson sogar mal 10 Assists, okay, in nur 5 Spielen 2005, aber 31 Punkte und 10 Assists in 2005 bei den Sixers. Ja, ja, the answer. Okay, gut, schöne Frage.
Ja.
Und das bedeutet für uns erstmal Feierabend. Es ist der Montag der 2., morgen ist Feiertag, was für unser Eins natürlich keinen allzu großen Unterschied macht, weil wir keine normalen Jobs haben. Aber die deutsche Einheit ein bisschen zu zelebrieren, können wir ja trotzdem. Und unsere Einheit zelebrieren. Hier bei Double Step Back. Das können wir nächste Woche wieder. Wie gesagt, Contender Ranking. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, du auch, aber da bin ich mir sicher.
Yes. Auf jeden Fall.
Leute, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank. Schickt uns Feedback, wenn ihr Bock habt. Schreibt uns, was zum Beispiel Jimmy Butler angeht, aber auch generell, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit unseren Platzierungen. Wir sind da immer sehr dankbar und freuen uns sehr auf die ein oder andere kleine Diskussion. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Hören wir uns nächste Woche. Und wenn ihr euch für Miami interessiert, dann, wie gesagt, Link zur Webseite mit allen Infos, Anmeldung, Preis findet ihr in der Podcast-Beschreibung und dann auch nochmal auf den Socials verlinkt.
So ist es. Dann könnt ihr nach Miami ins American Airlines Center und könnt sagen, hey, Lorenzo hat dich nicht in seiner Top 10 gehabt. Nee. Dann wird Jimmy sagen, wow. Was man bei Butler natürlich sagen muss, auch jetzt wieder in der Recherche und so weiter, sowohl auf Basketball Reference als auch bei Cleaning the Glass, hat er halt noch das Bild vom Media Day letztes Jahr mit den langen Dreadlocks.
Ja,
das ist
ja
schon überragend witzig. Das ist schon eine geile Aktion.
Mal gucken, was er sich für dieses Jahr einfallen lässt.
Naja, vielleicht nächste Woche sitze ich dann hier mit langen Dreadlocks bei unserer nächsten Aufnahme. Mal gucken. Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Haut rein. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.